Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Mein Name ist Micho, hier ist wieder der Dolphins Drive und Rico ist heute nicht da. Wir sind ja in letzter Zeit niemals zu dritt, sondern immer nur zu zweit. Und deswegen, da Rico nicht da ist, darf ich heute Tobi begrüßen. Hallo Tobi.
Moin.
Ja, und bevor wir zu dem kommen, was natürlich alle erwarten, wir haben ein wunderschönes Spiel am Wochenende gesehen. Tobi, du hast es doch gesehen, oder?
Ich habe es gesehen, ja, zwar auf der Arbeit wegen kurzfristiger Dienstplanverschiebung, aber ich habe es mir live angeguckt.
Ja, aber bevor wir dazu kommen, zu unserem allgemeinen Jubelgeschrei, müssen wir doch erstmal gucken, was es so an Neuigkeiten gibt. Und das war tatsächlich, obwohl es nur zwei Sachen sind, einiges. Fangen wir erstmal mit der sehr traurigen Neuigkeit an. Devin Godshaw, seines Zeichens Defensive Tackle, ich glaube, meine ehemaliger Fifth-Rounder, ist im letzten Jahr seines Rookie-Vertrages bei uns und ist aller Voraussicht nach out for season wegen einer Bizepsverletzung. Tobi, wie schwer schmerzt der Verlust?
Da Devin Godshaw ein starker Run-Verteidiger ist und wir ja in den letzten Jahren traditionell eigentlich eher gegen den Lauf immer etwas schwächer waren, tut das Ganze schon weh. Aber es tut nicht sehr weh, weil einige andere Spieler durchaus in der Lage sind, da in die Bresche zu springen. Also es ist ein Qualitätsverlust, das auf jeden Fall, aber er tut uns nicht so weh, wie wenn sich Spieler auf anderen Positionen verletzt hätten.
Was soll ich sonst dazu sagen? Also der Verlust schmerzt uns, ja, aber Verletzungen gehören nun mal dazu. Deswegen geht es jetzt direkt eine Sache weiter. Covid-19 hat die NFL eingeholt und zwar mehr als nur ein kleines bisschen. Der Spielplan ist davon ordentlich beschäftigt worden. Die Patriots haben jetzt, glaube ich, zwei Wochen in Folge quasi eine Bye gehabt. Die Broncos sind deswegen verlegt worden. Auf jeden Fall gibt es gerade im Moment ein tierisches Schedule-Wirrwarr. Alles ist kreuz und quer durcheinander. Tobi, wie sieht der neue Schedule aus?
Wie der neue Schedule aussieht, Stand jetzt, kann man gerade noch so sagen, aber es ist alles durcheinander gewürfelt. Wir spielen am Sonntag nicht gegen die Broncos, sondern gegen die Jets, weil die Broncos am Sonntag gegen die Patriots spielen, was eigentlich letzten Sonntag ursprünglich sein sollte. Dann sollte es letzten Montag sein. Das ging aber alles nicht, weil da verschiedene Covid-Fälle war. Deswegen musste das Spiel dann um eine Woche verschoben werden. Und die Bye-Week der Dolphins zum Beispiel ist jetzt nicht mehr in Woche 11, sondern nach dem Jets-Spiel in Woche 7. Gegen die Broncos spielen wir jetzt nämlich in Woche 11, wo unsere Bye-Week gewesen wäre. Das zeigt aber auch, dass eine weitere Terminverschiebung oder eine weitere Covid-relevante Verschiebung bei den Dolphins jetzt nicht mehr möglich ist, weil der Schedule jetzt schon so weit gedehnt und verändert wurde, dass da eine weitere Verschiebung nur möglich ist, wenn man die Saison nach hinten ausweitet. Und es gab da ja in den letzten Tagen schon Überlegungen, was passieren würde, wenn das jetzt so wäre, dass man dann eventuell sogar auf die Pro Bowl Week verzichten müsste, um den Super Bowl termingerecht stattfinden zu lassen, oder dass man den Super Bowl nach hinten verschiebt und was man da nicht alles sagt. Also die Liga tut alles, um die Saison durchzukriegen, aber wenn das mit den Covid-Fällen und den Spielverschiebungen und Absagen so weitergeht, werden sie früher oder später an ihre Grenzen kommen. Und das wird meiner Meinung nach passieren in den nächsten Wochen.
Ja gut, wir haben uns ja schon vor der Saison darüber unterhalten und auch meine Meinung ist, dass dementsprechend tatsächlich da die Liga an ihre Grenzen kommen wird. Ups, Moment. So, da bin ich wieder. Aber tatsächlich ist die Frage, was ist mit Wettbewerbsverzerrung? Also ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Irgendjemandem ist jetzt quasi die Bye-Week geklaut worden? Die Bye-Week der Broncos ist ja jetzt auf das Wochenende gelegt worden.
Genau, richtig.
Und sie haben aber gar keine richtige Bye-Week dadurch gehabt, weil sie sich ja quasi eine Woche lang vorbereitet haben, eigentlich auf ein anderes Match. Irgendein Team war das, ich weiß gar nicht, ob es die Broncos waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwo wurde die Bye-Week plötzlich so verschoben, dass der Vorteil der Bye-Week zumindest, was die Vorbereitung angeht, dass das null und nichtig ist. Und da fragt man sich doch tatsächlich, macht das noch Sinn? Ist das tatsächlich noch sinnvoll unter den Bedingungen? Ist es noch gerecht oder ist das jetzt nur reine Willkür? Was sagst du, Tobi?
Naja, also es ist bedingt gerecht. Wenn wir uns mal unsere Lieblingsfreunde aus Boston angucken, wenn das Spiel stattgefunden hätte, was durchaus hätte sein können, dann hätten sie auf Stephon Gilmore und auf Cam Newton verzichten müssen, die ja beide an Covid-19 scheinbar erkrankt sind. Und das wäre natürlich eine erhebliche Schwächung gewesen. Dadurch, dass das Spiel jetzt um eine Woche verschoben wird, können beide, wenn es denn gut läuft mit ihrem Heilungsverlauf, dann natürlich gegen die Broncos wieder spielen, was indirekt natürlich auch wieder einen Vorteil für die Patriots bedeutet. Aber da jetzt allgemein von einem Vorteil für die Patriots zu sprechen, halte ich für arg überzogen, weil Covid-Erkrankungen, man sich nie so leicht aus den Knochen schüttelt.
Aber ja, es ist vielleicht kein Vorteil für die Patriots, aber es ist definitiv ein grundsätzlicher Nachteil, vielleicht auch nicht in dem einen Spiel, aber grundsätzlicher Nachteil für die Teams, deren Bye-Week kurzfristig verschoben wurde, teilweise ohne, dass sie was dafür können und die plötzlich ohne die Vorteile einer Bye-Week auskommen müssen.
Naja, wir haben unsere ja noch, aber das... Der Vorteil ist, dass die schon in Woche 7 ist und wir danach dann quasi jede Woche ein Spiel haben. Und wir haben sie dann schon gehabt. Aber alle anderen Teams, die ihre Bye-Weeks relativ spät haben jetzt, die laufen natürlich immer Gefahr, dass sie diese Bye-Week opfern müssen.
Wobei, Tobi, du verstehst mich gerade falsch. Es geht nicht darum, dass sie die Bye-Week opfern müssen, sondern zum Beispiel, wenn sie erst so spät davon erfahren, wie zum Beispiel die Broncos, ich weiß nicht genau, es war noch ein Team, das davon betroffen war, meine ich, die wirklich die ganze Woche sich auf ein Spiel vorbereitet haben und ohne, dass sie was davon können, plötzlich sich dann die Bye-Week haben, aber dann auf ein anderes Team vorbereiten müssen. Das heißt, dieser Vorteil, diese zwei Wochen Vorbereitung, oder war es mit dem Thursday Night Game, diese Mini-Bye-Week, der ist ad absurdum geführt. Den haben manche Teams und manche haben den nicht. Dass sie die Bye-Week alle haben, ist nicht die Frage. Aber diesen Vorteil der Vorbereitung, der fehlt denen. Und das, finde ich, ist schon ziemlich unfair, weil das ist tatsächlich, da werden Teams unterschiedlich behandelt. Weil die Broncos jetzt zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob es die Broncos waren, sorry, ich hab's nicht auswendig im Kopf, aber das Team, das sich für dieses Wochenende auf ein Match vorbereitet hat, dann gesagt bekommt, nein, ihr habt die Bye-Week und sich dann in der Woche drauf auf ein nächstes Team vorbereiten muss, hat ja nicht den Vorteil, den man normalerweise bei der Bye-Week hat, nämlich sich zwei Wochen auf ein Team vorbereiten zu können. Das heißt, denen wurde eine Woche geklaut.
Das kann man so oder so sehen. Du musst dir einfach nur mal den Spielplan der Broncos angucken. Also die hätten ursprünglich in Woche 5 gegen die Patriots gespielt und in Woche 6 gegen uns und hätten ihre Bye-Week, glaube ich, ursprünglich gehabt, das kann ich dir jetzt auch gar nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall nicht in der Woche 5, wo sie ihn jetzt hatten. Das heißt, sie hatten quasi jetzt zwar den Vorteil, sich zwei Wochen lang auf die Patriots vorbereiten zu können, aber da war so viel Trubel und so viel drumherum, dass man von Vorbereitung in dem Sinne da also nicht wirklich reden kann.
Und wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt das Thursday Night Game findet auch nicht statt. Habe ich das richtig mitbekommen?
Das wird, glaube ich, verschoben auf Montag früher Abend in Amerika. Das heißt bei uns Montag 23.30 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, und das ist zum Beispiel auch so spät. Man redet ja immer davon, wenn man das Thursday Night Game hat, hat man so eine Art Mini-Bye-Week. Dadurch, dass das jetzt so kurzfristig verschoben worden ist, hat das Team auch nichts von der Mini-Bye-Week. Ich finde das halt alles schon relativ fragwürdig, von den Auswirkungen auf Fantasy-Football, ganz zu schweigen.
Ja, also die Auswirkungen auf die Fantasy-Football-Geschichten, die sind natürlich überhaupt nicht abzusehen, weil sich da dann natürlich in dem Zuge auch alles weiter verschiebt. Da ist zwar Rico der Experte, aber ich spiele ja auch eine Liga und da dann den Überblick zu behalten, wer da jetzt eine zwangsweise Bye-Week hat, wer da jetzt eine Bye-Week hat, ob das Spiel jetzt am Sonntag ist oder am Montag oder dann doch am Dienstag, wann man neue Spieler dann sich holen kann, ob das Ganze dann am Mittwoch stattfindet oder am Donnerstag, das stellt den Spaß schon auf eine sehr erhebliche Probe, weil man da eben dann quasi jeden Tag up-to-date sein muss und sich jeden Tag immer wieder neu darauf vorbereiten muss, dass da gewisse Änderungen stattfinden. Und da wird der ein oder andere Fantasy-Owner sicherlich überfahren werden. Das ist richtig.
Und vor dem Hintergrund muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. In den USA, wir hatten schon oft drüber geredet, hohe Covid-Fallzahlen. Wir haben oft drüber geredet, von wegen, was wir davon halten und so weiter. Jetzt versucht die NFL krampfhaft irgendwie den Spielplan durchzuziehen, die Saison am Laufen zu halten. Und in der Situation kommt halt der Gouverneur von Florida mit seinem Wahlkampfgedöns und erzählt, er sehe kein Problem da drin, die Stadien mit Zuschauern voll zu machen. So war es doch, ne? Es waren doch wie viel sollten rein? 64.000? Ich weiß gar nicht mehr.
Der republikanische Gouverneur de Sanctis heißt er, glaube ich, hat verlauten lassen, dass es ab sofort möglich wäre, eben auch bei Florida State, bei den Gators, bei Miami und eben auch bei den Dolphins eine Full Attendance zu machen. Das heißt, dass die Stadien bis zum letzten Platz ausverkauft werden dürften.
Ich meine, ich verfolge die Covid-Zahl nicht so genau, aber ich weiß noch, vor ein paar Monaten, gar nicht so lange her, war Florida extrem hart betroffen. Was hat der geraucht?
Wahlkampf. Es geht in Richtung Präsidentschaftswahlkampf und die Republikaner versuchen irgendwie dann noch den Rückstand, den unser orangenes Hörnchen hat, da aufzubrauchen und versuchen halt das Ganze jetzt mal wieder etwas runterzuspielen. Also ich meine, soweit ich das verfolgt habe, sind die Fallzahlen in Florida jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber es bleibt ein erhebliches Risiko. Und wenn du dir vorstellst, ich meine, ich war jetzt bei einem Spiel selber da und kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, wenn da 65.000 Zuschauer in das Stadion kommen oder lass es in anderen Stadien dann weiß Gott noch mehr sein, dann reden wir da von einem Risiko der Ansteckung, was man nicht mehr kontrollieren kann. Das geht nicht. Du kannst die Leute ja nicht 3 Stunden vorher ins Stadion holen, nur um da etwas zu gewährleisten, was quasi nicht stattfindet. Und wenn du den Amerikaner kennst, wie der die Footballspiele guckt, der bleibt nicht strikt mit Maske 3 Stunden lang auf seinem Platz sitzen, Abstand halten ist dann sowieso nicht mehr drin und das ist absoluter Wahnsinn. Also ich bin froh, dass die Dolphins gesagt haben, dass sie sich dem nicht anschließen werden, sondern bei ihrer Strategie bleiben.
Wobei ich die Aufregung nicht ganz verstehe, denn Donald Trump hat ja nun bewiesen, dass jeder, der über eine intensive medizinische Betreuung verfügt, also über einen Privattrakt in einem Krankenhaus, jeder mit einem persönlichen medizinischen Stab, problemlos Covid-19 überleben kann. Also verstehe ich nicht, warum er da so ein Gedöns drum macht.
Naja, problemlos, klar. Wenn man das Geld hat, sich 9 Krankenzimmer gleichzeitig...
Ja, eben. Also wo ist doch eigentlich überhaupt kein Thema. Warum reden wir über Covid überhaupt noch? Jeder, der sowas hat, kann ja da locker mit umgehen. Ja,
natürlich, sicher.
Ja? Selbst wenn man so alt ist und zur Risikogruppe gehört. Also ich verstehe das alles. Gut. Aber es ist ja nicht das Einzige, über das wir reden wollen. Nicht das Einzige, was in den USA passiert. Nicht das Einzige, was in der NFL passiert. Und obwohl es für uns so aussieht, sind wir auch nicht die einzige Franchise, um die sich die NFL dreht. Sondern es gibt auch noch andere. Tobi, du hattest da etwas, worüber du reden wolltest.
Ja, ich wollte in erster Linie über was reden, was mich am letzten Wochenende abseits jeglicher Franchise-Grenzen und ich denke, damit spreche ich für jeden Football-Fan, sehr gefreut hat. In der zweiten Halbzeit des Spiels LA Rams gegen das Washington Football Team ist es aufgrund einer Verletzung von Kyle Allen, dem Quarterback von Washington, dazu gekommen, dass Alex Smith nach gefühlt 5 Jahren und einem Tanz auf der Rasierklinge. Jeder kennt wahrscheinlich die Geschichte, dass sie ihm fast das Bein amputiert hätten und welch harten und steinigen Weg er zurückgenommen hat. Davon mal abgesehen, wie er gespielt hat und wie es dann letzten Endes ausgegangen ist, hat es mich super gefreut und ich war sehr, sehr, sehr emotional berührt, dass Alex Smith wieder NFL-Football spielen kann. Das hätte ich ihm noch vor einem halben Jahr nicht zugetraut. Also, Chapeau.
Mich freut es grundsätzlich, dass der Kerl überhaupt lebt, dass er es geschafft hat, nach dieser Verletzung mit den Komplikationen wieder auf dem Platz zu stehen. Es ist klar, es war jetzt nicht gerade das berauschende Comeback. Du hast ja mit Sicherheit gleich Zahlen zu, Tobi. Aber erstmal Respekt davor, überhaupt den Mut und den Willen zu haben, sich da zurückzukämpfen. Da kann es ja auch nicht um Kohle mehr gehen oder sowas. Da kann es auch nicht um persönliche, um Geltungssucht gehen, wie ich das anderen Leuten vorwerfen würde. Sondern da geht es tatsächlich darum zu sagen, von wegen, ich will es mir selbst beweisen, glaube ich. Ja, Tobi, dann komm du erstmal wahrscheinlich mit den Zahlen rum. Danach würde ich da gern, glaube ich, auch noch was, würde ich gerne genauer auf die Zahlen gucken und mal versuchen zu sehen, was steckt da eigentlich
hinter. Naja, klar, also man soll die Zahlen jetzt nicht zu hoch hängen, da ist sehr, 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 sehr viel Rost dran und die 6-6 in einer Halbzeit sagen schon einiges darüber aus, wie fit und wie mobil Alex Smith ist. Natürlich ist die Mannschaft von Washington generell, ich will nicht sagen grottenschlecht, aber sie ist schon ziemlich schlecht. Er hat nur kurze Pässe geworfen, davon hat er von 17 9 für 37 Yards angebracht. Er hat jetzt ein ESPN Quarterback Rating von 3,3, aber wie du schon sagst, darum geht's überhaupt nicht. Davon war ganz abgesehen, dass Kyle Allen auch nur 9 Pässe an den Mann gebracht hat, zwar für 74 Yards, aber auch keinen Touchdown erzielen konnte. Also so viel besser war der jetzt nur auch nicht, aber darum geht's auch nicht.
Ja, ich muss dazu sagen, man muss sich auch angucken, was für ein Team, in was für einem Chaos-Team es gerade ist. Also wir reden da, Entschuldigung, an alle, die jetzt, denen gerade das Trommelfell geplatzt ist. Ja, also wir reden da von einem Team, das offensiv tatsächlich so gut wie nichts hat, bis auf Terry McLaurin. Wie heißt der jetzt, der Antonio Gibson als Running Back? Ja. Ansonsten quasi keine Waffen hat, defensiv zwar okay ist, aber da wirklich hin und her wankt. Und sorry, wenn ich das sage, Ron Rivera, wie der mit Dwayne Haskins umgesprungen ist, ist schon unter aller Sau.
Das stimmt.
Das finde ich, kann man in meinen Augen nicht anders sagen. Dwayne Haskins ist ein Rookie gewesen, bei dem von vornherein klar war, dass er Zeit brauchte. Ich war nie ein großer und bin auch kein großer Dwayne Haskins-Fan. Das sage ich von vornherein. Aber ich finde, jeder Spieler, der es so weit gebracht hat und der diese Leistung gebracht hat, hat eine gewisse Chance verdient. Das ist ja auch das, was ich immer bei Josh Rosen gesagt habe, rein theoretisch. Josh Rosen hat letztendlich die Leistung nicht gebracht. Und auch Dwayne Haskins hat bisher nicht die Leistung gebracht. Aber er hat, glaube ich, erst in der zweiten Saisonhälfte letzte Saison angefangen zu spielen, in einem sehr schlechten Team. Kommt jetzt in ein neues Offense-System mit einem Team, das sich nicht verbessert hat, sondern fast sogar noch verschlechtert hat. Und mit einem Coach, der ihn von vornherein nicht will. So, und ihn dann direkt von 1 auf 3 zu degradieren, ich finde, das gibt so ein bisschen Schalenbeigeschmack beim Play von Alex Smith. Alex Smith persönlich, alles gut und schön, da kann man auch die Zahlen in einen vernünftigen Kontext setzen, aber ich finde, diese Aktion gibt halt einen miesen Beigeschmack, denn auch bei Dwayne Haskins, sage ich, eine richtige faire Chance hat man ihm nie gegeben. So, und ich glaube, bezweifle, dass er sie noch bekommen wird.
Die wird er wahrscheinlich eher nur dann bekommen, zwangsweise, wenn Kyle Allen sich dann nochmal oder wenn die Verletzung von Kyle Allen schwerwiegender ist und man merkt, dass Alex Smith einfach noch gar nicht so weit sein kann, um als Starter ein komplettes Spiel zu machen, dann hat Washington quasi kaum noch andere Möglichkeiten, als Dwayne Haskins spielen zu lassen. Aber das dann natürlich immer unter auch der Voraussetzung, dass man Dwayne Haskins dann auch mehr oder weniger indirekt zeigt, du spielst jetzt nur, weil halt kein anderer mehr da ist.
Ja, Also, man kann lang und breit über die, was ist das, NFC East, wo die spielen? Mit den Eagles und den Redskins, meine ich. Das meine ich, die NFC East. Boah, ihr könnt, Leute, ihr könnt mir da gerne auf die Finger klopfen. Ich kenne leider die alle nicht auswendig. Ich muss immer wieder neu gucken. Aber ich meine, es ist die NFC East. Trotzdem sehe ich sie da nicht irgendwie um den Division-Sieg mitkämpfen. Die NFC East ist ja in meinen Augen die schwächste Division im Moment in der Liga. Aber das ist Washington. Nee, ich glaube, da brauchen wir nicht
drüber reden. Nein, nein, nein. Also, die sind jetzt 1-4 gestartet und da wird nicht mehr viel kommen. Und da können die anderen, die Eagles oder die Cowboys, wo ich gleich auch noch mal ein, zwei Sätze zu sagen müsste, was bei Alex Smith in dem Zusammenhang passt, aber nicht gut passt, die werden keine Chance haben da. Also,
es ist die NFCs, aber mal ganz kurz. Die Cowboys stehen 2-3, die Eagles 1-3-1, die Redskins, Entschuldigung, das Washington Football Team, habe ich das eigentlich vorhin schon gesagt? Ja, es ist halt drin. Ich glaube, das ist jedem schon passiert. Im Washington Football Team 1-4 und die Giants stehen 0-5. Wie gesagt, schwächstes Team in meinen Augen in der NFL im Moment, schwächste Division. Und selbst da haben sie, glaube ich, keine Chance auf den Division-Sieg. Aber du wolltest noch über was anderes reden.
Wenn wir jetzt über Alex Smith reden können, dann müssen wir natürlich leider auch über Dak Prescott reden. Und da zumindest zwei, drei Sätze verlieren, denn die hochgehandelte Franchise der Dallas Cowboys, selbsternannter Super Bowl-Contender und was weiß ich nicht alles, ist spätestens jetzt nach der schweren Beinverletzung von Dak Prescott auch am Boden der Tatsachen angekommen. Und es bleibt einfach nur zu hoffen und ihm zu wünschen, dass er in der neuen Saison wieder so auf den Platz kommen kann, wie er das bislang mehr oder weniger getan hat. Also man hat sich das ja auch angesehen und es war so eher mehr oder weniger zeitgleich mit dem Comeback von Alex Smith und da wurde natürlich dann auch die Verbindung gezogen. Und ich denke, dass in der NFC East schon allein durch die Verletzung von Dak Prescott jetzt da das Rennen mehr oder weniger gelaufen ist. Da können die Eagles so schlecht spielen, wie sie wollen. Also den Division-Sieg in der NFC East werden sie sich holen.
Da gebe ich dir jetzt Unrecht, aber red erstmal weiter.
Ich gehe davon aus, dass es auch ein nicht ganz so guter Rekord sein wird und dass sich dann da ein Team wird durchsetzen können mit eventuell sogar einer 8-8.
Durchaus möglich. Ich sage aber, die Cowboys haben Andy Dalton so ziemlich mit einem der besten Backups in der ganzen NFL.
Das ist allerdings richtig.
Und ich glaube, Dak Prescott hat herausragend gespielt, hat aber auch herausragende Waffen zur Verfügung gehabt, die ein Andy Dalton zum Beispiel in Cincinnati so nie zur Verfügung gehabt hat. Es wird einen Drop-off geben, der wird aber meiner Meinung nach gar nicht so groß sein. Das liegt blöderweise daran, und das, ich weiß, es ist jetzt nicht gerade fair, das zu sagen, weil Dak Prescott mich nicht eines Besseren belehren kann, aber ich halte Dak Prescott immer noch für extrem abhängig von seinen Umständen und für ohne seine Umstände für einen mittelmäßigen Quarterback, und das tue ich auch bei Andy Dalton, wobei Andy Dalton, das hatten wir ja letzte Saison schon gehört, seit seiner Daumenverletzung wohl nicht wieder das alte Niveau erreicht. Ich glaube aber, dass der Drop-off gar nicht so groß sein wird. Und dass mit diesen Offensivwaffen die Cowboys mit den Eagles werden Schritt halten können. Und da haben sie einfach schon einen Sieg Vorsprung. Mal klar, man müsste sich jetzt den Schedule angucken und so weiter. Das habe ich jetzt noch nicht genau getan. Aber dementsprechend traue ich den Cowboys das zu. Aber eine Perfect Season können die Cowboys natürlich nicht mehr schaffen. Im Gegensatz zu
anderen Teams. Im Gegensatz zu anderen Teams, ja. Es sind nicht mehr viele, die derzeit nach 4 bzw. 5 Spielen noch ohne Niederlage und Remis dastehen. Es handelt sich dabei um die Green Bay Packers, die Pittsburgh Steelers, die Titans und die Seahawks.
Und dann lass uns die Teams noch mal kurz durchgehen, wie wir deren Chancen im Moment groß sehen. Also bei den Seahawks fange ich direkt mal an. Die Seahawks haben meiner Meinung nach den im Moment besten Quarterback der Liga. Stand jetzt. Nein, es ist nicht Ryan Fitzpatrick, es ist tatsächlich Russell Wilson. der einfach das Team so komplett trägt. Allerdings sind die Spiele teilweise verdammt knapp, verdammt eng. Da hätte es mehrere Niederlagen schon geben müssen. Die Seahawks hätten auch locker mal eben 3-2 oder sogar 2-3 wie die Cowboys stehen können. Das sind viele enge Spiele. Die Frage ist, können sie es bis zum Ende durchhalten? Aber mit so vielen engen Spielen werden sie definitiv nicht meiner Meinung nach eine Perfect Season abliefern können.
Also ich gehe auch nicht davon aus, dass die Seattle Seahawks mit einer Perfect Season durchkommen werden. Schon allein bei den Cardinals in Woche 7 sehe ich es unrealistisch. Dann spielen sie bei den Bills. Dann haben sie zwar noch beide New Yorker Teams und das Washington Football Team auf der Liste, spielen zweimal die arg gerupften 49ers. Also viel verlieren werden sie nicht, aber 2-3 Niederlagen sehe ich doch.
Gut, das nächste Team, das ungeschlagen ist, hat einen altbekannten Spieler von uns an der Steuerbrücke, nämlich die Tennessee Titans mit unserem ehemaligen Franchise-Quarterback Ryan Tannehill, dem ich gebe es zu, immer noch ein klein wenig hinterherweine.
Ja, also ich muss sagen, Ryan Tannehill macht seine Sache sehr, 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 sehr gut, aber auch bei den, also ich hätte den Titans einen Sieg gegen die Buffalo Bills, das war jetzt Stand Mittwochabend, an dem wir aufnehmen, gestern Nacht, hätte ich ihnen nicht zugetraut, aber schon allein dadurch, dass sie eben gegen die Steelers spielen, auch oder zweimal sogar gegen die Steelers spielen, ein Team, was eben auch noch ungeschlagen ist, gehe ich bei, um das mal zusammenzufassen, nicht.
Ja, das ist korrekt. Das ist das
Richtige. Nicht davon aus, dass eins dieser Teams die Perfect Season schafft. Davon abgesehen, selbst wenn das so sein sollte, dass die Titans gegen die Steelers zweimal gewinnen, dann müssen sie immer noch in Baltimore, in Indianapolis ran. Und bei den Green Bay Packers, das dritte Team, was da noch ungeschlagen ist. Also man kann auch das ausschließen.
Ja, um es kurz zu machen, also ich sehe die Titans auch zu schwach besetzt, um tatsächlich so viele Spiele zu gewinnen. Die Steelers, muss ich ganz ehrlich sagen, ich ziehe den Hut davor, wie die Steelers spielen. Big Ben ist aber meiner Meinung nach nicht der Quarterback, der sie letztendlich noch so weit bringen wird. Aber mich persönlich freut natürlich als alten Notre Dame-Fan, wie Chase Claypool tatsächlich explodiert ist. Das habe ich ihm tatsächlich auch schon immer zugetraut. Ja, viele haben es ja bezweifelt. Ich weiß, dass die Jets ihn teilweise gerne bei sich gesehen hätten. Können wir gerne auch mal zu fragen, aber da ziehe ich den Hut vor. Und was die Packers angeht, Aaron Rodgers spielt tatsächlich wieder mal brillant. Das ist nicht die Frage. Aber auf Dauer gesehen sehe ich das Receiving Core einfach als zu schwach.
Naja, vor allen Dingen muss man gerade bei den Steelers auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, sie haben in Woche 1 die Giants gespielt, in Woche 2 die Broncos, in Woche 3 die Texans und in Woche 5 die Eagles. Wenn du das zusammennimmst, haben diese Mannschaften zusammen, ich glaube, 2 oder 3 Siege. Und naja, die Siege waren jetzt auch nicht so überragend deutlich. Also ich gehe davon aus, dass die Steelers das ein oder andere Spiel noch verlieren werden. Ihnen kommt der frühe Schedule, den sie da haben, doch sehr entgegen. Ich lasse mich natürlich eines Besseren belehren, aber Playoffs sehe ich sie, aber auch nicht viel mehr.
Generell finde ich in dieser Saison sehr auffällig, dass wir kein dominantes Team haben oder keine dominanten Teams wie die letzten Jahre. In den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass so 2-3 Teams Minimum eigentlich feststanden als Playoff Aspiranten bzw. Playoff-Teams und wo wir uns tatsächlich, wo eigentlich nur die Frage war, schaffen die es bis in Super Bowl oder nicht, aber es war klar, dass sie in die Playoffs kommen. Und dieses Jahr, finde ich, haben wir nicht so ein dominantes Team. Es gibt zwar Teams, die gut spielen, aber dominant ist tatsächlich kein Team. Die Frage ist, woran das liegt. Liegt es tatsächlich nur an der Vorbereitung? Das ist ja eine Geschichte, die ich gehört habe. Oder liegt es tatsächlich auch an anderen Dingen? Liegt es an Umbrüchen? Liegt es an einem Generationenwechsel? Hast du da auch kurz eine Meinung zu?
Also wir haben keine Mannschaft, wo ich sage, dass da das Komplettpaket stimmt. Du hast Mannschaften wie Kansas City, wie Seattle, wo einfach die Offense dermaßen überragend ist, dass die eine mittelmäßige bis schlechte Defense durch viele Spiele durchtragen können. Aber das reicht halt nicht dazu aus, so dermaßen dominant durch die Saison zu marschieren, wie das in den anderen Fällen der Fall ist. Bei vielen anderen Teams, zum Beispiel nehmen wir die Saints zum Beispiel, merkt man an der einen oder anderen Stelle halt, dass es A, sowohl auf als auch B, neben dem Platz gehörig rumpelt. Also die stellen sich in Regelmäßigkeit selber im Bein. Was wir natürlich dann haben, sind aber im Gegensatz Teams, die so dermaßen schlecht sind und die so dermaßen auch wirklich unter aller Kanone spielen, was ich indirekt auf Trevor Lawrence zurückführen möchte. Ich möchte die Giants ausnehmen, die hatten mit der...
Oh, Tobi, ich finde das ganz, ganz gefährlich. Wir haben uns letzte Saison, Entschuldigung, wenn ich da jetzt einfach dir ins Wort falle, aber wir haben uns letzte Saison so sehr dagegen gewehrt, dass uns Tanking unterstellt wird oder dieses Tanking for Tua, ja, wo ich selbst manchmal im Zweifel bin, haben wir es gemacht oder haben wir es nicht gemacht. Aber ich finde gerade, wir sollten nicht anderen Teams unterstellen, dass sie schlecht spielen, um auf Trevor Lawrence zu spekulieren. Sorry, da wäre ich
nicht. Ich habe das Tanking-Wort nie benutzt. Ich habe nur gesagt, die Mannschaften sind von Grund auf so dermaßen nicht gut zusammengestellt, und das hat man auch vor der Saison gesehen, dass sie nicht gut zusammengestellt sind, dass das Ganze, ob jetzt nun ein harter Rebuild ausgerufen wurde oder nicht, darauf hinausläuft, dass da gewisse Dinge runtergebrochen werden.
Aber Trevor Lawrence ist nicht der Grund dafür, dass ein Team schlecht zusammengestellt wird. Das möchte ich zumindest keinem Team vorwerfen, weil dagegen hätte ich mich bei den Dolphins auch extrem gewehrt.
Naja, wir haben es zumindest vor der Saison immer gesagt. Also, dass wir uns in einem Rebuild befinden, das sehe ich bei anderen Teams nicht.
Ja, aber wir haben es nicht gesagt. Wir haben nicht gesagt, wir verkaufen alles, weil wir Tua wollen. Weil das ist Tanking für mich. Sorry, auch wenn man das Wort nicht sagt. Darüber können wir jetzt groß und breit diskutieren. Aber da würde ich mich gegen verwehren.
Da verstehst du mich aber auch komplett falsch. Weil manche Teams sind einfach so dermaßen auch kurzsichtig zusammengestellt, dass das von vornherein nur so im Mittelmaß maximal hätte enden können. Das habe ich auch schon zum Beispiel, wenn wir jetzt gleich die Jets besprechen, das habe ich auch im AFC East Podcast gesagt. Da sind solche auch handwerklichen Fehler in der Roster-Zusammenstellung gemacht. Natürlich kann das gut gehen, natürlich. Das ist dann in einem von 10 Fällen der Fall. Aber wenn ich ein ohnehin schon nicht gutes Wide Receiver Core als Beispiel habe, wo 3/4 der Leute mit einer Krankenakte ankommen, die dicker ist als jedes Telefonbuch in New York, dann muss ich mich nicht wundern, dass das Ganze explodiert, zum Beispiel.
Aber es ist halt nicht der Grund, man hat die Leute nicht oder das Team nicht so zusammengestellt, weil man sagt, nee,
man will Trevor haben. Man hat das Team
das ist halt der Punkt. Nein. Weil das hörte sich gerade eben
man
so
an, Tobi. Man hat das Team so zusammengestellt, weil man keine Ahnung hat.
Darüber kann man natürlich diskutieren, klar, keine Frage. Gut. Kommen wir doch mal zu was Erfreulicherem. Jetzt nach über einer halben Stunde, die wir hier schon dran sind. Wir haben am Wochenende gespielt. Und wir haben tatsächlich, ich traue es mich kaum zu sagen, wir haben über 40 Punkte erzielt. Wir haben die San Francisco 49ers, immerhin Super Bowl-Teilnehmer in der letzten Saison, und nur ein Play vom Super Bowl-Sieg entfernt, mit 43-17 geschlagen. Und wir hatten ja letzte Woche den Frank Höhle da, der dementsprechend eigentlich auch gesagt hat, naja, im Grunde genommen wären sie ja, also jetzt, wenn Jimmy Garoppolo zurückkommt, wäre, dann hätten, dann würde es wieder gut laufen. Jimmy G war zurück, zumindest eine Halbzeit lang, aber wenn ich mir den Boxscore angucke, es ist auch mit ihm nicht gut gelaufen, nämlich nur 7 Punkte, aber 30 gegen sich, also 30-7 lief die erste Halbzeit. Tobi, wie hast du das Spiel gesehen? Was sind deine Haupt-Takeaways?
Wie habe ich das Spiel gesehen? Komplett entspannt. Also wie auch gegen die Jaguars in Jacksonville, diesmal auch in San Francisco. Man hatte zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel das Gefühl, dass San Francisco den Plan, die Waffen und die Möglichkeiten hat, irgendetwas gegen Miami auszurichten. Es wurde hinten raus in der zweiten Halbzeit etwas enger, da stand es ja schon 30-7, aber da hatte ich eher das Gefühl, dass Miami wenig Risiko geht und das ganze Ding erzkonservativ runterspült in der Hinsicht. Also wenn sie wirklich gewollt hätten und wenn sie ein bisschen Risiko gegangen wären, wären meiner Meinung nach 50 Punkte durchaus im Bereich des Möglichen und durchaus zu erreichen gewesen. Aber muss ja nicht sein. Ich möchte, bevor ich jetzt was sage, möchte ich zwei Spieler herausnehmen. Das ist einmal Nick Needham, der die ein oder andere Flagge produziert hat, die Drives der 49ers künstlich verlängert hat und der so ein paar Problemchen hatte. Und als zweiten Jakeem Grant, der nun mal auch, weiß Gott nicht, seinen besten Tag hatte und
ich sehe schon,
dass mit dafür gesorgt hat, dass die 49ers überhaupt mit Punkten aufs Board kommen. Also ich meine, als Returner den Ball auf den Helm zu bekommen, Gott sei Dank hat er ihn noch vor der Endzone gerettet, aber das war schon recht unglücklich. Das Play, was er im Run laufen sollte, mit minus 12 Yards abzuschließen, sah jetzt auch nicht so gut auf, aber um mal wieder den Rahmen zu finden, bis auf diese beiden war es von A bis O eine Teamleistung, die ich in den letzten Jahren von den Dolphins selten gesehen habe. Äußerst selten, weil ich jetzt sonst bei keinem Spieler sagen könnte, dass er schlecht gespielt hat. Und wenn man dazu noch Herrn Kittel bei lumpigen 44 Yards hält, wir hatten ja vor dem Spiel vermutet, dass George Kittel da eine starke Anspielstation wird und dass wir gerade gegen Tight Ends auch da Eric Rowe gefordert sehen, dass wir auch Raheem Mostert im Running vielleicht so einschätzen, dass er über 100 Yards machen könnte, dass vielleicht unsere O-Line Probleme bekommt, weil eben Austin Jackson jetzt auf Injured Reserve steht und lange nicht klar war, ob Jesse Davis spielt mit Robert Hunt oder ob Julian Davenport von Beginn an startet. Dann ist kurzfristig auch noch Jordan Howard ausgefallen, der nun weiß Gott nicht erfolgreich war in dieser Saison, aber das Laufspiel angeblich dann grauenhaft schlecht war. All das ist zugunsten von Miami ausgegangen. Und es war einfach nur gut mit anzugucken und beeindruckend. Beeindruckend, was Ryan Fitzpatrick da gemacht hat. Beeindruckend, wie gut die Defense gehalten hat. Beeindruckend, wie deutlich wir auch die Defense der 49ers im Griff hatten. Und. Also ich kann mich in den letzten 5-6 Jahren an kaum ein Spiel erinnern, was die Dolphins ähnlich dominant bestritten haben, wie das, was da am späten Sonntagabend gelaufen ist.
Ja, also ich bin ja immer so ein bisschen die kritische Stimme. Das fällt mir bei so einem Sieg natürlich total schwer. Muss man ganz klar sagen, und ich gebe dir da vollkommen recht, der Sieg war dominant, der Sieg war nie gefährdet, der Sieg war beeindruckend. Trotz allem finde ich es gerade so ein bisschen als meine Aufgabe, auch das alles so ein bisschen wieder einzuordnen, auf den Boden der Tatsachen zurückzugehen. Und da komme ich auf vieles von dem, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe, das wird sich gleich wiederholen. Aber Punkt 1 ist, wir müssen gucken, wir haben gegen eine Defense gespielt, die eigentlich komplett über den Four-Man-Pass-Rush kommt. Also weniger über Blitze, sondern über den Four-Man-Pass-Rush, wo quasi 3 der 4 Starting-Pass-Rusher ausfallen. Sorry, wenn ich dann einfach nur sage, was will man dann machen? Und dann, wenn ich dann auch noch sehe, dass der Nummer 1 Cornerback ausfällt, der Nummer 2 Cornerback angeschlagen ist, und mir dann angucke, wo Ryan Fitzpatrick vor allen Dingen geworfen hat, und zwar waren es eigentlich die tiefen Zonen, deutlich über 20 Yards, ja, hinter Line of Scrimmage, wo er above average geworfen hat, also wirklich 20 bis 30 Yards, da hat er insgesamt, hat er da angebracht, 5 von 6 Pässen für, ich glaube, knapp 200 Yards, ja. Das ist, da merkt man, wo die Probleme waren, und da merkt man auch, woran es liegt, dass man so einen Sieg einfahren kann. Wie gesagt, gut gespielt, keine Frage. Auf der anderen Seite, wenn man sich da die Offense anguckt, die Offense ist eigentlich ziemlich gut, ist immer das Prunkstück gewesen, aber die Spieler kommen kamen alle von Verletzungen zurück, und vor allen Dingen der Stammquarterback Jimmy Garoppolo hätte nie im Leben spielen dürfen. Man hat ab der ersten Bewegung gesehen, dass der Kerl gar nicht fit ist. Ich frage mich, warum setzt man ihn dorthin? Ganz einfach, weil die Backup-Quarterbacks Nick Mullins und CJ Beathard tatsächlich deutlich, deutlich schlechter sind. Und wenn ich dann höre, wie wir ganz klar sagen, ja, aber wir haben die doch gut im Griff gehabt. Naja, wenn ich mir angucke, welcher Spieler die meiste Separation gehabt hat, grundsätzlich, von allen Spielern, dann sage ich, die meiste Separation hatte, und zwar mehr als jeder Dolphins-Player, hatte George Kittle mit 4,12 Yards. Das heißt, von wegen, da waren wir konstant weg, der Quarterback hat ihn nur nicht getroffen, beziehungsweise die O-Line hat dem Quarterback nicht genug Zeit gegeben, ihn dementsprechend zu avisieren. Oder einen Deebo Samuel, einen Brandon Ayuk mit 3,55 Yards oder 3,42 Yards. Ja, da gab es bei uns nur einen einzigen Spieler, der mehr Separation erzeugt hat, und das war Isaiah Ford. Also grundsätzlich haben wir super gespielt, auch da nochmal, keine Frage. Aber uns haben die 49ers natürlich auch ordentlich in die Hände gespielt. Und das ist, glaube ich, ein Sieg, der in der Höhe zwar verdient ist, aber auch durch die Unfähigkeit der 49ers kommt. Was mir halt nach wie vor Sorgen macht, ist wir haben gegen Jacksonville haben wir gewonnen, auch sehr souverän. Wir haben gegen die 49ers jetzt unter den Bedingungen, die ich gerade eben gesagt habe, gewonnen, auch relativ souverän. Wir haben gegen die Seahawks gut mitgehalten, keine Frage. Aber letztendlich habe ich immer das Gefühl, dass es individuelle Leistungen sind. Dass es in der Offense eigentlich steht und fällt alles mit Ryan Fitzpatrick. Da wird ihm nicht über das Scheme geholfen. Chan Gailey ist tatsächlich in meinen Augen extrem konservativ, was das Playcalling angeht. Extrem konservativ, was die Playdesigns angeht. Das macht mir große, große Sorgen. Und zwar macht mir dann auch Sorgen, wenn ich sehe, dass wir einen unserer Hauptplaymaker so selten einsetzen. Jakeem Grant, den du jetzt gerade eben als schlecht bezeichnet hast. Ja, es war nicht sein bestes Spiel. Er hatte die Spiele vorher aber eigentlich immer ziemlich gut gespielt. Auch bei diesem Spiel hatte er immer eine relativ hohe Separation im Schnitt gehabt von über 2 Yards. Damit war er auch unser zweitbester Receiver, was Separation angeht. Wenn ich mir angucke, dass der League Average bei fast 3 Yards, also bei 2,84 Yards liegt. Aber wir kriegen es einfach kaum hin, ihn einzusetzen. Das Playbook hat kaum Plays, die Stärken von Jakeem Grant einfach nutzen. Ja, stattdessen wird Mike Gesicki dementsprechend stärker eingesetzt. Und ich weiß, Tobi, dir brennt es gerade in den Fingern, aber ich bin noch nicht ganz fertig. wir machen halt sehr viel über individuelle Leistung. Auch über individuelle Leistung von zum Beispiel Devante Parker. solange er denn da ist. Oder dieses Mal Preston Williams, ja, die sehr viele von diesen 1:1 Matchups einfach für sich entscheiden. Aber das ist so ähnlich wie bei engen Spielen. Das geht eine ganze Zeit lang gut und bei uns geht es überprozentual häufig sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass wir das die ganze Saison durchhalten können. Und meiner Meinung nach muss da beim Coaching, gerade was die Offense angeht, gerade was unseren Offense-Koordinator angeht, noch einiges passieren. Defense-mäßig hingegen hat sich das mit der Rückkehr von Byron Jones deutlich gebessert. Also da ist gar keine Frage. Man merkt auch, dass unser Pass-Rush davon profitiert. Einfach weil der Pass-Rush durch die gute Coverage mehr Zeit hat. Xavier Howard, das möchte ich auch mal herausheben, hat jetzt das dritte Spiel in Folge in Interception gefangen. Gut, für zwei von den drei Interceptions konnte er nichts, da hätte er schon wegspringen müssen, um den Ball nicht zu fangen. Trotzdem, man musste auch erstmal stehen. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch in der Defense macht es mir Sorgen, dass wir es nicht schaffen, über den Scheme wirklich Druck zu erzeugen, sondern dass individuelle Klasse ist, teilweise von sehr aggressiven Spielern wie Zach Zieler, den ich auch loben möchte, von Andrew Van Ginkel, der zeigt, wie er Druck machen kann, wie wichtig er für uns sein kann. Aber nochmal, mir fehlt da noch einiges vom Scheme. Und ich weiß, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau nach so einem herausragenden Sieg. Deswegen kann ich Tobi dir grundsätzlich nur zustimmen. Ich möchte auch dem AFC, ich weiß gar nicht, ob AFC oder AFC East Special Team Player of the Week, nämlich Jason Sanders gratulieren, der, glaube ich, seit dem Fehlschuss gegen die Browns letzte Saison oder sowas kein Field Goal mehr verschossen hat. Also da haben wir auch einen richtig guten Griff getan. Da gibt's so viele positive Ansätze, dass ich da nur den Hut vorziehe, möchte aber trotzdem nochmal auf das Ganze versuchen einzuordnen und ganz klar sagen, ja, wir haben gegen ein schwaches 49ers-Team gespielt und wir haben meiner Meinung nach gerade in der Offense immer noch Probleme im Coaching. So, Tobi, und jetzt darfst du gerne dich empören über das, was ich gesagt habe.
Möchte ich gar nicht, weil natürlich haben die Dolphins konsequent das ausgenutzt in der Offense, was an Secondary-Spielern bei San Francisco noch so übrig war. Ich glaube, die ärmste Sau, die da in der ersten Halbzeit rumgelaufen ist, war Brian Allen, der Cornerback der 49ers, der quasi aus dem Practice Squad direkt in die Starting-Formation gerutscht ist, weil sie einfach keine anderen Spieler mehr hatten. Und Ryan Fitzpatrick und auch wahrscheinlich Chan Gailey das als Schwachstelle ausgemacht haben, zu Recht, und den armen Jungen dann natürlich auch konsequent angeworfen haben und haben bluten lassen. Ich kann aus neutraler Sicht nicht verstehen, wieso man da auf Seiten von San Francisco nicht reagiert hat, aber bei den Würfen, die auf Allen gingen, die waren entweder, wie du sagst, über 30, 40 Yards dass sie gefangen wurden oder er hat eine Pass-Interference Strafe bekommen oder. Also der Junge hatte aus Dolphins-Sicht könnte man sagen, der Junge hatte Noah Igbinoghini-Tag, nur dass er kein Rookie mehr ist. Aber diese Matchups, die man da spielen konnte und die man auch erzeugt hat durch die Aufstellung, hat halt dazu geführt, dass gerade Jakeem Grant halt auch nicht so oft angeworfen wurde, gerade weil er nicht in die Matchups gegen Brian Allen gekommen ist, sondern da andere Sachen wichtig waren. Und ob Separation oder nicht, der Junge war einfach nur hoffnungslos überfordert mit der ganzen Situation, weil er einfach auch nicht die Klasse hat, Spieler wie Preston Williams, wenn er einen guten Tag hat, oder Devante Parker zu verteidigen. Was mich gefreut hat, ist, dass man gesehen hat, dass Mike Gesicki anscheinend auch schneller laufen kann, als ich ihm das zugetraut hatte. Dieses eine 70-Yard-Gerät, was er da hatte, also das war schon beeindruckend, möchte ich sagen. Andere Tight-Ends, die vielleicht ein bisschen schneller sind, hätten das Ganze auch in einen Touchdown umgewandelt. Mike Gesicki jetzt nicht, aber hat er natürlich auch gut gemacht.
Ja, Tobi, jetzt haben wir beide unsere Meinung gesagt und ich weiß, dass du normalerweise dazu tendierst, zu sagen, hey, gerade bei dem Spiel, das Team ist der Star. Trotz allem würde ich von dir gerne wissen, wer ist dein Offense Player of the Game, wer ist dein Defense Player of the Game und wer ist insgesamt dementsprechend dein Player of the Game?
Da müsste ich schon aufgrund der Tatsache, dass es nur zwei Spieler gab in der gesamten Dolphins-Historie, die besser waren, Ryan Fitzpatrick nennen, der zur Halbzeit ein perfektes Passer-Rating hatte und am Ende des Spiels dann nur noch bei 154,5 Passer-Rating war. Ich glaube, Chad Henne hatte mal ein besseres und Ryan Tannehill, man höre, hatte ein besseres. Auf Platz 4 übrigens kommt dann erst Dan Marino, aber wer von 28 Bällen 22 an Mann bringt für 350 Yards und 3 Touchdowns, naja, ich würde Fitzpatrick nehmen. Defensiv muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund der Tatsache, dass ich ihm so ein Spiel nicht zugetraut hätte, also auch nicht in der Vehemenz, AVG, Andrew Van Ginkel mit 6 Tackles, einem Tackle for Loss, einem Sack, einem Ball, den er rausschlagen konnte, bei dem, was er da gemacht hat, hat er deutlich gezeigt, was er zu leisten imstande ist.
Du, das ist ja fast schon langweilig, denn ich habe genau dieselben Spieler. Andrew Van Ginkel und Ryan Fitzpatrick wären es in der Offense gewesen. Damit es nicht ganz so langweilig ist, nenne ich jetzt tatsächlich auch nochmal andere Spieler. Offensiv, definitiv, wäre meine Nummer 2 gewesen, kann man lange drüber nachdenken. Preston Williams, 4 Catches, 106 Yards, meine ich. Genau, ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. 106 Yards, ja. Und ein Touchdown, quasi so eine Art Breakout-Game. Ganz hervorragend. Die Entscheidung fällt aber für Ryan Fitzpatrick, weil Ryan Fitzpatrick, wie ich es vorhin schon gesagt habe, weil über ihn einfach das Spiel steht und fällt. Ja. Und defensiv hattest du Andrew Van Ginkel genannt. Ich hätte als andere Variante noch Jerome Baker nennen können. Ja. Wo mit 7 Tackles, beziehungsweise 6 davon solo, 1 Sack, weil er auf dem ganzen Spielfeld war. Ich möchte aber einen Spieler nennen, der so von den Stats her gar nicht auffällt, aber der meiner Meinung nach der bewirkt hat, der ist entscheidende Puzzleteil dafür ist, dass unsere Defense funktioniert, und das ist Byron Jones. Man hat jetzt bei seinem Zurückkommen gemerkt, wie immens wichtig er ist. Es wird nicht in seine Richtung geworfen, er ist immer nah an seinem Gegenspieler dran, er braucht keine Safety-Hilfe, er kann unheimlich gut man-covern, und das ermöglicht einfach ganz andere Optionen, ermöglicht den Defensive Line-Spielern also tatsächlich auch durchzubrechen. Deswegen, mein Offensive-Spieler, bleibe ich bei, ist Ryan Fitzpatrick, aber mein Defense-Player of the Game ist tatsächlich Byron Jones.
Das kann man durchaus so stehen lassen. Und man könnte durchaus auch noch weitere Spieler da nennen. Also ich hätte, wie gesagt, ich habe ein Problem damit, einen mir rauszusuchen. Es war einfach bis auf ein, zwei Ausnahmen eine ganz, ganz, ganz großartige Leistung.
Ja, ich würde ja gerne wissen, was die anderen AFC East-Teams sagen, als sie das Ergebnis gesehen haben, weil für den Rest der AFC East lief es ja nicht so toll. Um es mal dezent zu sagen. Die Bills haben ja verloren, die Jets haben verloren und im Grunde genommen haben auch die Patriots verloren, zumindest ihren Stammquarterback durch Covid-19. Tobi, nach dem Sieg, Playoffs?
Also es ist dadurch möglich, dass jetzt eben nicht, also dass ein Team jetzt mehr in die Playoffs kommt. Wir stehen jetzt, glaube ich, derzeit an 10, meine ich, und 7 kommen ja in die Playoffs, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere. Wir haben noch zweimal die Jets, wir haben noch die Broncos. Möglich ist das, wenn wir die Teams, die wir schlagen können, auch schlagen wollen. Und wenn wir vielleicht ein Spiel holen, was wir vorher nicht erwartet haben, dass wir es holen. Also mit 8 Siegen glaube ich nicht dran, aber wenn wir 9 Siege holen können, theoretisch, dann vielleicht. Aber es ist noch weit, weit, weit weg.
Ja, ich bin ja auch immer der Skeptiker und deswegen sage ich ganz klar, Playoffs kämen auch viel zu früh für uns. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir das schaffen werden. Ja? Ich halte uns immer noch für ein Team, das mit 6 Siegen gut bedient ist. Ja, 6 Siege, das ist so die Latte, wo ich uns irgendwo sehe. Glaube aber auch tatsächlich auch, dass wir was haben, worauf wir aufbauen können, um dann in der nächsten Saison anzugreifen. Tobi, was sagst du denn jetzt? Wann startet Tour?
Also ich hätte gesagt Week 11, weil wir da ja unsere Bye-Week haben. Aber jetzt, also ich denke, so bald erstmal nicht, weil jetzt auch Spiele kommen. Also wenn Ryan Fitzpatrick irgendwie völlig scheiße spielt, dann werden wir sicherlich gegen die Jets gewinnen. Gegen die Rams, das ist ein enges Ding. Bei Arizona, aber zum Beispiel auch gegen die Chargers, gegen die Broncos. Ich könnte mir vorstellen, dass man vor Woche 10 oder vielleicht ne, vor dem Spiel gegen die Chargers vielleicht sagt, ja gut, wir haben dann Chargers, Denver, Jets, Bengals, da kann man Tua so langsam bringen. Also das wäre mein Tipp. Vor Woche 10 oder gar nicht dieses Jahr.
Ja, ich glaube also auch, dass es noch eine ganze Weile dauern wird. Was hältst du denn von den ganzen Leuten, die jetzt schreien, bring Tua rein? Oder die sagen, hätten wir doch Herbert genommen, guck mal, wie Herbert abliefert und Tua spielt nicht mal. Was sagst du denn?
Hätten wir mal Herbert genommen, gut, Herbert spielt gut, aber die Mannschaft ist scheiße. Also letzten Endes hat es den Chargers nicht wirklich was gebracht. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe ja das Spiel auch gegen die Saints gesehen. In den entscheidenden Momenten ist Herbert, es wäre auch vermessen zu erwarten, dass er so schon so weit ist, ist er einfach nur nicht so weit, um den Spiel nach Hause zu bringen. Das hätte er gegen die Saints, ein sehr gutes Team eigentlich, locker machen können. Aber in den entscheidenden Momenten hat er nicht so performt, hat die Mannschaft nicht so performt. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber man sieht, dass er noch nicht in der Lage ist, ein Team zum Sieg zu führen. Es ist ein subjektiver Eindruck von meiner Seite. Aber gut, er spielt gut, das ist schön und gut, aber er gewinnt es halt nicht. Und da sehe ich auch so ein bisschen das Problem.
Ja, also ich bin auch der Meinung, jeder weiß, dass ich eigentlich Herbert vor Tua hatte, jeder, der den Dolphins 2 verfolgt. In der Beziehung freue ich mich ein bisschen, dass Herbert jetzt zumindest abliefert. Aber, und das sage ich auch ganz klar, Tua ist mein Quarterback. So. Und das bedeutet für mich, dass ich auf keinen Fall jetzt Herbert gegen Tua tauschen möchte. Und so sehr ich auch Brian Flores manchmal kritisiere und so sehr ich auch jetzt vorhin an dem Coaching rumgemeckert habe und so weiter, es gibt keinen Grund zu wechseln. Fitzpatrick spielt richtig, richtig gut. Und warum im Herrgottes Namen sollte man jetzt Tua reinschmeißen? Ohne Not ihm den Druck aussetzen, sich quasi gegen Fitzpatrick behaupten zu müssen, halte ich für Wahnsinn. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir den Mahomes-Weg gehen und Tua diese Saison gar nicht sehen. Das würde mich tatsächlich nicht wundern. Fitzpatricks Vertrag läuft zum Saisonende aus. Glaubst du, dass wir ihn verlängern, Tobi, oder dass er bei uns verlängern will?
Also sagen wir es mal so, ich bin nicht davon überzeugt, ob er als Spieler verlängert.
Ah, du glaubst also, dass er seine Karriere beendet und bei uns im Coaching-Staff wechselt?
Das könnte ich mir zumindest vorstellen, weil er ist nicht gerade der Dümmste und er hat, hat Riesenerfahrung und man wäre ja blöd, wenn man nicht versucht, die zu nutzen.
Also auf der anderen Seite sage ich, nach den beiden Saisons, die er gespielt hat, kriegt er doch mit Sicherheit anderswo immer noch mal einen Vertrag und kann sich noch mal beweisen. Und das ist ja das, was Falz mit Patrick hat. Also ich sage ja immer, er hat problemlos immer, oder er hat, glaube ich, in jedem Team, wo er mal war, auf Dauer zumindest irgendwann gestartet. Er hat eigentlich auch immer mal schlecht gespielt. Ja, das stimmt, deswegen hat er meistens das auch verloren. Er wird auch kein Franchise-Quarterback mehr werden, dafür ist er zu alt, das wissen wir auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, ich meine, er ist ja wirklich dann sehr konstant unterschätzt worden, dass er sagt, so, und ich zeig's jetzt nochmal und ich zeig mal, dass ich auch in der nächsten Station das noch kann. Das könnte ich mir vorstellen, dann wird er bei uns sich verlängern, ob er bei uns ins Coaching-Staff wechselt oder woanders, wo er gute Erfahrungen mitgehabt hat. Das kann natürlich passieren, aber das wird noch eine Weile dauern.
Naja, also wenn man rein dem Streak nachgeht, müsste er ja zu den Patriots gehen, dann hätte er die AFC East einmal durch.
Das wäre natürlich witzig, wenn er nächste Saison dann als Mentor für Trevor Lawrence oder sowas, ja. Nee, gut, Trevor Lawrence, dafür werden die Patriots so gut spielen, wenn er dann bei den Patriots spielen würde. Wenn sich jetzt alle fragen, warum hampeln wir gerade so rum? Wir erwarten tatsächlich einen Gast, der jeden Augenblick kommen sollte und wir versuchen gerade so ein kleines bisschen die Zeit zu überbrücken. Deswegen, Tobi, habe ich noch eine Frage. Hast du denn zuletzt gesehen, das letzte Spiel von Tampa Bay gesehen?
Ja, ich weiß, das ist ja schon ein bisschen her, ne? Aber ich weiß, worauf du zart anspielst.
Wie lange ist es her? Es war doch das Thursday Night Game, oder bin ich schon wieder so grauhaarig, dass ich wieder alles vergessen habe?
Es war das Thursday Night Game.
Und ich erinnere mich dran, was zum Ende passiert ist, und ich glaube, du warst es auch, der danach, witzigerweise war es von Tom Pelissero, also von einem der NFL-Beatwriter, der sich nicht nur auf ein Team spezialisiert, der auch zu dieser Situation zum Ende des Spiels beschreib erstmal die Situation, Tobi. Was ist zum Ende des Spiels passiert?
Tampa Bay hätte das Spiel gewinnen können mit dem letzten Drive. Benötigte dafür aber diverse Versuche, weil Tom Brady auch verschiedene Pässe nicht an den Mann gebracht hat. Witzigerweise hat Tom Brady wohl das Zählen vergessen. Oder er hat keine Ahnung, warum er nicht gezählt hat. Auf jeden Fall hat er 4 Versuche runtergespielt, war aber der festen Überzeugung davon, dass er erst 3 Versuche gebraucht hat und dass noch ein 4. Versuch gekommen wäre, um eben den nötigen Raumgewinn zu erzielen. Das war nicht der Fall. Da war er etwas erstaunt, erbost und was auch immer. Also er war völlig überrascht, dass ihm dann gesagt wurde, ja, das Spiel ist vorbei. Also du hast jetzt 4 Versuche gebraucht, Turnover und Downs, Spiel zu Ende. Und manche Leute in gehobenem Alter können halt nicht mehr bis 4 zählen.
So, und das kann natürlich im Laufe so eines Spiels passieren, wobei das Down wird ja auch immer angezeigt und als Profi, gerade als erfahrener Profi, müsste man ja eigentlich immer hingucken, um zu wissen, welches Down es ist. Aber natürlich kann das in der Hektik, gerade bei so einem Game-Winning-Drive oder sowas, kann es passieren, dass man mal was nicht mitbekommt. Man vermutet ja, hat den Spike nicht mitgezählt. Jetzt gibt es 2 Dinge, über die ich an der Stelle gerne reden würde. Das eine ist tatsächlich, ich würde gerne... Also das eine ist, dass Bruce Arians danach gesagt hat, nein, Tom Brady hat schon gewusst, welches Down es war. Es war einfach nur eine falsche Kommunikation von mir. Das ist so eine Pseudo-Behauptung, um seinen Quarterback in Schutz zu nehmen, wo ich mich frage, warum ist das überhaupt nötig? Und das zweite ist das, was dieser NFL-Beatwriter geschrieben hat, nämlich, dass Tom Brady sich danach in der Kabine wohl, dass er in der Kabine wohl ausgerastet ist, sehr sauer wurde und rumgeschrien hat und den anderen Vorwürfe gemacht hat und behauptet hat, einer von euch hätte mir sagen müssen, dass es das 4. Down war. So, und die Antwort, die dann angeblich gekommen ist, Tobi, hast du die noch im Kopf?
Nicht mehr als Zitat, sondern nur sinngemäß, aber einer seiner Mitspieler hat wohl gesagt, das ist hier nicht mehr New England, wo dir Bill Belichick den Arsch abwischt und dafür sorgt, dass du gut aussiehst.
Genau, du musst mal selber gucken, wo es lang geht hier. Bill Belichick didn't watch your back. Also gibt dir keinen Rückhalt mehr. Ja. Was in meinen Augen 2 Sachen zeigt. Das eine ist, ich bin ja immer noch der Meinung gewesen, dass das eigentliche Genie hinter der Patriots Dynasty Bill Belichick war und ist und nicht Tom Brady. Klar haben sie sich gegenseitig irgendwo immer bedingt, aber das unterstreicht das natürlich. Und zum Zweiten, dass Tom Brady mit seiner Art wohl nicht besonders gut ankommt. Wahrscheinlich auch mit seiner Art Spieler wie zum Beispiel den Rob Gronkowski durchzusetzen, der nun in Tampa Bay auch nicht wirklich viel bringt, oder?
Das ist richtig. Also da hätte man sich gerade dann auch so im Nachhinein gesehen mehr von erwartet, aber Tom Brady spielt auch nicht mehr so gut wie in den vergangenen Jahren. man merkt halt, dass er alt wird. Das muss man einfach so sagen. Und es sieht so aus, als sei er einer derjenigen Sportler in einer langen Liste, die halt einfach den richtigen Moment verpasst haben, aufzuhören.
Ich habe ja vorhin mal sowas von Geltungssucht gedacht. Das Gefühl habe ich bei ihm halt einfach nur. Er wollte halt beweisen, dass es auch ohne Bill Belichick geht. Den Beweis tritt er meiner Meinung nach gerade nicht an, sondern er ist natürlich kein schlechter Quarterback. Alles andere zu behaupten, wäre vermessen. Wer mich kennt, weiß aber, dass ich so ein Brady-Hasser bin, dass ich auch ungern zugebe, dass er ein guter Quarterback ist. Soweit würde ich dann auch nicht gehen. Ich behaupte immer noch, er ist der Quarterback, der von Bill Belichick groß gemacht wurde. Bill Belichick hat in ihm den perfekten Quarterback für sein System gefunden. Ich glaube, ohne dieses System wäre der ehemalige Sixth-Rounder wahrscheinlich nie in der NFL gelandet. Oder doch, in der NFL gelandet vielleicht schon, aber niemals Starting Quarterback geworden. Was wiederum zeigt, wie wichtig das Ganze drumherum ist, wie viel Glück man auch haben muss und dass es eben nicht immer nur einfach von der Leistung abhängt, wie viele behaupten. Viele behaupten ja, wenn du gut spielst, dann machst du deinen Weg. Und ich glaube, genau das ist eben nicht der Fall. Ich glaube, das ist im Sport generell nicht der Fall. Da gibt es so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die ein Spieler auch nicht beeinflussen kann, wovon abhängig ist, ob er eine erfolgreiche Karriere haben wird oder nicht.
Nö, das kann man, denke ich, so unterschreiben. Also ich bin jetzt kein Tom Brady-Hasser. Ich würde ihn durchaus als guten Quarterback bezeichnen, aber zu mehr kann ich mich jetzt so wirklich auch nicht durchringen.
Ja, so, jetzt können wir endlich aufhören und die Zeit zu überbrücken, denn unser Gast ist da. Ich darf herzlich begrüßen Marvin von der Gangrene Germany.
Ja, moin moin. Freue mich hier zu sein.
Ja, ich habe schon gehört, du freust dich hier zu sein, aber bist nicht gut gelaunt.
Nee, aber das, wem kann man es einem Jets-Fan in diesen Zeiten verdenken? Ne? Das ist ein bisschen schwierig, da die Laune hochzuhalten.
Es gab ja eine Sache, die wäre normalerweise im Newsblock gekommen. Die haben wir uns jetzt extra aufgespart für den Moment. Und du wirst ahnen, worum es geht. Ihr habt euren Star-Running-Back entlassen. Le'Veon Bell ist out. Ich weiß nicht, wie viel Dead Money ihr schluckt. Aber vielleicht kannst du uns genaues dazu sagen, warum, wieso, weshalb, wie steht ihr dazu? The stage is yours.
Ja, warum, weiß ich auch nicht. Also, weil er ja anscheinend keine Leistung gebracht hat in den Augen des Teams oder in den Augen vom Head Coach und vom General Manager Joe Douglas. Wie ich dazu stehe, ja, ich finde es natürlich eine grottenfalsche Entscheidung. Klar, Le'Veon Bell hat keine Bäume ausgerissen. Statistikmäßig war das ziemlich dürftig, das wissen wir alle. Geldmäßig verdient ihr für einen reinen Running Back relativ viel. Aber ganz ehrlich, ich glaube, und da sind die Jets-Fans sich auch mal einig, was sehr selten vorkommt. Es liegt halt einfach am Playcalling. Also ich glaube, jeder, der Ahnung von Football hat, weiß, man kann Le'Veon Bell nicht jedes Mal durch die Mitte gegen eine Wand laufen lassen. Gerade auch bei deinem sehr zögerlichen Laufstil. Das ist einfach total falsch eingesetzt seit Anfang an. Und ich sag mal so, die Beziehung war immer schon schwierig. Also Gase, oder es gab ja Gerüchte, dass Gase irgendwie gesagt hätte von wegen, ich hätte ihn gar nicht haben wollen. Dann hieß es, naja, vielleicht nur für die Summe nicht. Dann haben wir es alles wieder dementiert. Also dann haben sie ihn ja angeblich zur Trade-Deadline schon versucht zu traden. Weiß man ja immer nie genau, ob das alles so wahr ist. Aber der Zeitpunkt völlig daneben. Dann der Spieler, der massig Talent hat. Und die Jets sind ja nun nicht mit Talent gesegnet, was der Kader angeht. Ist das für mich völlig falsches Signal. Und wie gesagt, ich habe auch ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass das nächstes Jahr besser wird, selbst wenn wir den First Overall bekommen mit 2 First-Round-Picks, massig Cap-Space, weil ganz ehrlich, das Vertrauen in Douglas ist nach dieser Aktion für mich weg, weil er macht einfach das, was Adam Gase ihm sagt, so kommt zumindest rüber. Deswegen ist die Laune am Siedepunkt.
Also verstehe ich das richtig, da sind sich die Jets auch einig, dass Douglas das macht, was Adam Gase sagt? Ja gut,
der letzte Satz war jetzt meine Meinung, aber wir sind uns einig, dass es halt der völlig falsche Move war, Le'Veon Bell jetzt rauszuschmeißen, weil er hat sich vorbildlich verhalten, er ist keine Diva, er war immer vorbildlich auf dem Platz oder abseits des Feldes. Ja, er hat jetzt vielleicht mal ein paar Sachen getweetet, wo man sagt, okay, vielleicht unglücklich, aber ganz ehrlich, ich verstehe das total, weil auch er natürlich merkt, dass das totaler Quatsch ist, wie er eingesetzt wird. Wir haben keine Receiver und warum setzt man den nicht einfach als Receiver ein, Klar haben wir einen Slot-Receiver, einen Crowder, der ein bisschen was taugt, aber ganz ehrlich, wenn man kreativ ist, kann man auch einen Bell einsetzen. Also das ist katastrophal in meinen Augen. Und wie gesagt, ich weiß einfach nicht, wie das intern halt abgeht, aber wenn ich Douglas bin und Ahnung von Football habe und sehe, dass mein Headcoach den nicht einsetzt, dann schmeiße ich den Headcoach raus und nicht einen Spieler, der mir irgendwie vielleicht in Zukunft noch was bringen kann, auch wenn der viel Geld verdient. Aber ich persönlich finde es den völlig falschen Move und ging einfach nur, dass Douglas da übereinstimmt. Keine Ahnung, was er jetzt macht, aber keine Ahnung. Ich habe bei Twitter immer geschrieben, er ist die Marionette von Gaze. So kommt's rüber. Das ist natürlich überspitzt gesagt, aber ich bin sowas von bedient. Hört man es wahrscheinlich gar nicht raus, aber... es ist schlimm. Es ist richtig, richtig schlimm. Ich bin seit 12 Jahren Jets-Fan und bin auch HSV-Fan nebenbei. Also die beste Kombi, die man haben kann. Genau. Beste Kombi, die man haben kann. Ich weiß, wie man leidet, aber das ist wirklich mit Abstand das Schlimmste, was ich von einer Franchise, einem Sportverein einer gewissen Zeit je erlebt habe an Inkompetenz und Unfähigkeit. Das ist unfassbar, echt. Also mir fällt da auch nichts mehr zu ein.
Na gut, also ich muss dazu sagen, mich hat es tatsächlich auch überrascht. Tatsächlich sehe ich das so ähnlich, dass Le'Veon Bell zumindest diese Saison den Jets hätte helfen können. Grundsätzlich muss ich sagen, es untermauert meine Meinung, dass ein Running Back in der Regel unglaublich abhängig davon ist, was seine O-Line macht und auch natürlich, wie er eingesetzt wird. Aber ich glaube, ihr setzt ihn ja nicht mal für Screens ein. Ich persönlich bin sogar ein bisschen froh, dass es jetzt passiert ist, denn Le'Veon Bell wäre der einzige Spieler gewesen, bei dem ich wirklich Chancen gesehen hätte, dass er gegen uns hätte signifikanten Schaden anrichten können. Weil wir halt in der Laufverteidigung nicht ganz so gut waren bisher. Aber die Frage, die sich da einfach stellt, und Tobi, wir hatten das zu Beginn schon mal, die Frage, die sich stellt, ihn jetzt entlassen, ich will das böse T-Wort nicht nehmen, aber deutet das auf einen harten Umbruch hin bei den Jets?
Auf den X-ten wahrscheinlich, der da irgendwann mal gekommen ist, kommt oder kommen wird. Also bei mir kommt das bei den Jets dann so vor, die machen, die Franchise hat einen Plan, setzt den 2 Jahre lang mehr oder weniger mittelmäßig um und dann merken sie, es klappt nicht, dann machen sie den nächsten. Dann kommen sie auf eine noch größere Idee. Das wird dann immer schlimmer. Und sie haben ein bisschen Pech mit Verletzungen. Aber ich habe ja im AFC East Podcast vor der Saison schon meine Meinung zum Roster der Jets und zur Leistung der Jets in dieser Saison kundgetan. Aber dass es so schlecht ist und dass es so schlimm wird, das hatte ich auch nicht erwartet. Aber ich hatte mir schon gedacht, dass es schwierig würde, auf mehr als 4, 5 Siege zu kommen. Und die sind nach der Leistung, so wie ich die Jets in diesem Jahr gesehen habe, also ziemlich weit weg. Wenn ihr für den Bell-Move jetzt noch Zahlen braucht, um zu wissen, wie verheerend und wie katastrophal dieser Move ist, also die schlucken in diesem Jahr ein Dead Money von 15,062 Millionen, wäre schon an sich schon schlimm genug, aber 2021 kommen dann nochmal 4 Millionen obendrauf. Also das ist ein Millionengrab an Geld und an Cap Space, was durch diesen Release einfach verbrannt, verbraucht und verbraten wird. Ich stelle mich jetzt nicht hin und sag, ich hab's euch doch gleich gesagt, aber wenn du dich mal ein Jahr zurückerinnerst, Micho, vor der Saison, bevor Le'Veon Bell bei den Jets angefangen hat zu spielen, habe ich gesagt, das stelle ich mir mit Adam Gase und Le'Veon Bell mit 2 Charakteren schwierig vor. Ich warte nur darauf, dass es knallt, ich warte nur darauf, wann es knallt, nicht dass es knallt. Und wir haben damals bei Miami bei Jay Ajayi gesehen, dass Adam Gase ein Händchen in Anführungszeichen dafür hat, Running Backs gut zu behandeln und sich mit denen über Kreuz zu werfen. Mit Jarvis Landry haben wir einen anderen Fall, bei dem es zwischen ihm und Gase auch mehr oder weniger schlecht abgelaufen ist. Und er reiht sich in eine nicht kurze Reihe an Spielern ein, die einfach bei Gaze dann irgendwann verkackt haben.
Entschuldigung, wenn ich jetzt ganz kurz da wieder zwischengrätsche. Marvin, du darfst auch gleich wieder was sagen. Aber ich muss sagen, Tobi, ich finde, da vergleichst du Äpfel mit Birnen. Denn tatsächlich, Jay Ajayi war auch im restlichen Team schlecht gelitten. Er hat einfach die Playcalls nicht ausgeführt. Das darf sich kein Coach gefallen lassen. Und tschüss. Jarvis Landry hat total gestänkert. Er hat sich unter aller Sau benommen. Und tschüss. Also, das sind alles so Dinge. Auch Kenyon Drake zeigt jetzt bei den Cardinals, dass es bei ihm immer nur kurze Strohfeuer sind. Ich finde, das kann man so deutlich nicht sagen. Und Adam Gase hat, wie gesagt, von vornherein anscheinend gesagt, er will den Spieler eigentlich gar nicht haben. Aus welchem Grund auch immer. Aber ich finde, deswegen kann man das so nicht vergleichen. Aber ich gebe dir recht, die Jets spielen nicht besonders gut, um es mal dezent auszudrücken im Moment. Wir stehen 0-5. Marvin, und da muss ich ganz ehrlich sagen, und dafür habe ich auch recht kontrakant kassiert, als ich mir euren Draft angeguckt habe, habe ich gesagt, hey, euer Draft ist eigentlich verdammt gut. Ich bin eigentlich ein großer Denzel Mims-Fan. Ich finde, Mekhi Becton war eine sehr, sehr sinnvolle Verstärkung. Ist, glaube ich, sogar der beste Pass-Blocker oder sowas in der Liga laut PFF oder sowas. Ich bin ja kein PFF-Fan, ich weiß es nicht genau. Wen habt ihr noch geholt und wie bewertest du denn jetzt so euren Draft bisher?
Ja, also ich sag mal so, wir haben Ashton Davis noch gedraftet, unseren Safety, der jetzt aber auch wieder eine Zeit lang auf IR war. Also das Verletzungsthema zieht sich durch die ganze Positionsgruppen. Und dann hatten wir Cameron Clark als Offensive Tackle in der 4. Runde. Der ist auch schon auf IR gewesen, den haben wir heute erst wieder aktiviert. Den haben wir ja noch gedraftet. Brand Mann, unseren Panthers, ist der beste Spieler vom Draft bis jetzt. Also neben Mekhi Becton natürlich. Aber bei Becton ist es jetzt mit der natürlich auch ein Thema, was die Schulter angeht, weil Gase den ja unbedingt nochmal wieder reingeschmissen hat ins Spiel, wo auch jeder den Kopf geschüttelt hat. Gut, in der 7. Runde haben wir ja keinen Pick gehabt. Den haben wir für Quincy Wilson von den Colts Cornerback weggegeben, der bis jetzt keine wirkliche Rolle gespielt hat, obwohl wir jetzt auf Cornerback keine wirkliche Lösung haben. Pierre Desir ist da ja auch eher bekannt dafür, große Spiele der gegnerischen Wide Receiver zuzulassen. Wen haben wir denn da in der 5. Runde gelassen? Muss ich einmal überlegen, ehrlich gesagt. Habt ihr mich erwischt? Weiß ich gar nicht mehr genau. Kann nicht so gut gewesen sein. Also
aber grundsätzlich...
Die Klasse ist jetzt noch nicht, also wie gesagt, nach einer halben Saison, weiß ich immer nicht, also Becton...
Noch nicht
ja, Viertel, genau. Becton wird ein Hit werden. Alles andere muss ich zeigen. Also wie gesagt, es gab mal wieder einen schönen Vergleich. Wir hatten ja eigentlich Pick 48. Den haben wir dann ja runtergetradet, um dann später Denzel Mims zu nehmen. Mit Pick 49 wurde Chase Claypool gedraftet. Was mit dem jetzt im Moment passiert, haben wir ja alle gesehen. Das kann man natürlich nicht 1:1 vergleichen, aber es zeigt halt so wieder so den Status der Jets. Wir können es einfach nicht. Es ist einfach Fakt, wir können es einfach nicht. Ob Douglas das nächstes Jahr ändert, weiß ich nicht, aber im Moment ist es halt noch schwer zu sagen, was zur Draftklasse, wie die jetzt aussieht, aber im Moment ist es halt auch einfach viele Verletzungen, ein guter Spieler und das war's eigentlich. Von daher dürfte ich.
Also ich finde es ganz witzig, weil wir in der Vorbesprechung, wir haben immer so ein Roundup, wo wir so über einige sprechen und ich gesagt, dass Claypool ein Spieler ist, den ich als Notre Dame Fan immer schon hoch im Kurs hatte und wo ich gesagt habe, dass viele Jets ihn gerne bei den Jets gesehen hätten. Deswegen finde ich das so witzig, dass meine Worte jetzt bestätigt werden. Aber dann frage ich jetzt direkt mal Tobi. Tobi, jetzt, wie gesagt, wir haben einen hervorragenden Sieg gegen die 49ers gemacht. Glaubst du, dass die Jets uns auch ohne Le'Veon Bell mit Screens schlagen werden?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Adam Gase nicht völlig übermotiviert in dieses Spiel schmeißen will.
Ja, aber er wird das Playbook ganz öffnen, das heißt, es wird Screens nach links geben und nach rechts.
ich rechne fest damit, dass es diverse Screens geben wird, jetzt nicht auf Le'Veon Bell, sondern auf LeMichael Pirine, den Viertrunden Rookie Running Back, den die Jets an 120, glaube ich, gedraftet haben. Bei dem frage ich mich dann allerdings, wenn ich doch in der 4. Runde einen Rookie drafte und den in 4 Spielen 15 Mal laufen lasse, dann habe ich doch nicht wirklich einen Plan, was ich mit dem machen will. Und dann verstehe ich nicht, wieso man ihn gedraftet hat. Das verstehe ich nicht. Wenn ich von vornherein konsequent sage, mit Le'Veon Bell kann ich eigentlich nichts anfangen, mir in der vierten Runde einen jungen Running Back hole, den aber nur in 4 Spielen 15 Mal laufen lasse, das ist doch schon allein von der Logik her etwas merkwürdig, sagen wir es mal so. Und wenn ich mir, was Marvin gesagt hat, die 2020er Draft Class angucke und sehe, dass von den gesamten Rookies, die da sind oder die man geholt hat, ein Becton, die 4 Spiele gemacht hat, Ashton Davis 3, P. Ryan halt 4 und Braden Mann alle 5 und ansonsten da eine ganz große 0 steht. Ja, mein Gott, wenn ich die Leute nicht ausprobiere, ne, dann verschenke ich doch ein komplettes Jahr quasi. Dann weiß ich auch nicht so genau. Generell muss ich sagen, zu der Frage, die du gestellt hast, Micho, ich habe noch nicht wirklich die Ahnung, wie die Jets A, so viele Punkte machen wollen und B, so wenig Punkte von uns kassieren wollen, dass sie das Spiel am Sonntag tatsächlich gewinnen könnten.
Aber da gebe ich die Frage mal weiter an Marvin.
Naja, nach einer Glanzleistung eines Ryan Fitzpatrick folgt auch immer eine Scheißleistung. Also meine Bold Prediction, 6 Interceptions, von daher haben wir das Spiel eigentlich schon gewonnen. Was ich aber eigentlich gar nicht will.
Selbst wenn das passiert, dann habt ihr 6-mal spielt, Auto fertig.
Ja, also Schmerz zur Seite, ganz ehrlich, wir können das Spiel nicht gewinnen. Ist mir auch egal, was alle anderen sagen. Ich will auch eigentlich gar nicht mehr, dass wir gewinnen, weil das habe ich noch nie gesagt. Und das werde ich auch wahrscheinlich hoffentlich nie wieder sagen. Auch letztes Jahr habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich bin um jeden Sieg froh, weil wenn man ein Team entwickelt, eine Franchise entwickelt, eine Winning Culture, wie man ja so sagt, einfach lebensnotwendig. Aber jetzt ist einmal Hoffnung mal verloren. Also ich kann mir ja nicht hoffen, dass Gase noch nach der Saison immer noch unser Headcoach ist, auch wenn sie ihn nicht schon während der Saison jetzt unbedingt rausschmeißen wollen, dann hoffentlich nach der Saison. Und dann muss man mal gucken, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, wie die gewinnen wollen. Also Screenpässe gab es im letzten Spiel fast gar nicht, witzigerweise. Um auf Tobi einzugehen und die Bemerkung zu P-Ryan. Ich zitiere Adam Gase, er wollte ihn nicht überfordern mit Zero Snap, also mit 0 Snaps. Also ja, der passt da sehr auf, dass der arme Junge ganz sachte an die NFL herangeführt wird. Das zum Thema P-Ryan. Und wie gesagt, wir werden ja Spiel nicht gewinnen. Also alleine, dass ihr 43 Punkte jetzt am Wochenende gemacht habt. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, also Respekt. Ja, wir haben keine Chance. Und wie gesagt, das Problem, was ich habe gar nicht ein Problem ja von diesem Rebuild und auch nicht dieses Wort Tanking. Klappt nicht immer. Aber ganz ehrlich, Trevor Lawrence ist natürlich so ein Once in a Lifetime Generational Talent. Von mir sollen sie es dafür machen. Das Problem ist einfach, ich habe kein Vertrauen dazu. Also wenn ich Dolphins-Fan gewesen wäre letztes Jahr, das war vielleicht auch ein bisschen manchmal komisch mit Tunsil und Fitzpatrick. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, die haben einen Plan dahinter. Den sehe ich bei den Jets leider nicht. Und man hat ja auch gesehen, da war ja ein Plan dahinter. Mit Flores und Greer, die haben ja anscheinend fähige Leute. Das sieht im Moment ja ganz gut aus. Und großen Respekt dafür. Aber was die Jets machen, ich kann es euch nicht erzählen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe keinen Plan. Also Douglas meinte ja, er hätte einen Plan im Kopf. Ich sehe ihn nicht.
Aber ihr müsst ja trotz allem irgendwo Stärken haben. Jedes Team hat Stärken, genauso wie jedes Team Schwächen hat. Deswegen erstmal die ganz klare Frage, wo siehst du denn die Stärken der Jets? Wo würdest du, wenn du Coach wärst, ansetzen?
Naja, ich sag mal so, ganz ehrlich, ist echt schwierig. Also ich sag mal so, unsere einzige Stärke ist Jamison Crowder. Den kann man halt, weil er die einzige Stärke ist, schnell wegnehmen. Das Problem ist aber, ich würde einfach mit viel mehr zwei Tight End Sets spielen. Ja, Hörn hat echt im Moment so ein bisschen die Seuche an den Finger, aber ich glaube einfach, das liegt am Selbstvertrauen. Ich würde die Tight Ends viel mehr einsetzen. Ryan Griffin ist eigentlich sehr solide, der wird nur noch zum Blocken eingesetzt. Das wäre jetzt so meine Punkte. Und ich würde natürlich das Running Game halt mal viel mehr nach außen verlagern und auch die viel im Passing Game einfach einsetzen und hoffen, dass wir halt so irgendwie mal den Drive länger bekommen. Ich würde viel mehr lange Pässe spielen, weil wir einfach ja auch gar nicht downfield werfen. Also wir probieren es ja gar nicht. Ne? Heutzutage in der NFL mit den ganzen Pass-Interference-Calls, das ist so einfach, auch mal einfach nach vorne zu kommen bei Spot-Foul. Das wird ja kaum probiert. Also viel mehr downfield. Natürlich habt ihr geile Corner mit Jones und Xavier Howard. Aber ganz ehrlich, wer es nicht probiert, kann nicht gewinnen. Das wäre jetzt so meine Mittel. Wie gesagt, wir haben nicht wirklich Stärken. Das muss man aber ganz klar sagen. Wir haben nicht das Talent, nicht das Spielermaterial, um die Defense der Dolphins jetzt im Grund und Boden zu spielen. Wir müssen einfach hoffen, dass die Dolphins irgendwie einen schlechten Tag haben und wir einfach einen Sahnetag haben. Das ist einfach Fakt. Aber wie gesagt, Passing Game, Running Game viel mehr nach außen, Passing Game mehr verteilen, nicht nur Crowder, mehr zwei Tight End Sets und dann hoffen, dass wir halt irgendwie in die Endzone kommen. Ne?
Tobi, wir haben ja letzte Saison oder auch die Saison davor schon immer gerne gelästert und haben Sam Darnold Turnover Sam genannt. Er ist jetzt schon ein paar Jahre dabei. Er kam mit großen Vorschusslorbeeren. First Rounder ist auch damals vor Josh Rosen gedraftet worden, wenn mich nicht alles täuscht. Was würdest du denn jetzt sagen? Ist Sam Darnold einer, um dem die Jets das Team noch aufbauen können? Und ist Sam Darnold einer, der uns schlagen könnte?
Er kann uns nicht schlagen, er spielt ja nicht. Also das ist jetzt so die Mittwochabend, die Breaking News. Sam Darnold wird Sonntag nicht spielen. Es wird Joe Flacco versuchen mal wieder.
Okay. Stimmt, hattest du mir vorher auch gesagt und ich habe es natürlich prompt wieder vergessen. Asche auf mein Haupt.
Also, wenn die Jets mit Sam Darnold spielen, dann gewinnen sie. Nein, jetzt mal Scherz beiseite. Also, Adam Gase, der großartige Quarterback-Flüsterer, verbrennt ihn. Ohne Ende. Total. Das war in den diversen Gesprächen immer mal wieder Thema, die wir in den AFC East Podcasts hatten. Das war in den Spielen vor den Spielen gegen die Jets schon immer Thema. Und es hat sich für den Jungen leider daran nichts geändert. Der Junge ist, ich glaube, jetzt inzwischen 22, 23 Jahre alt, sowas um den Dreh.
Ja, 23, ja.
Der Junge spielt sein drittes Jahr in der NFL und er hat weder einen Quarterback-Coach noch einen Head-Coach, der sich um ihn kümmert, der ihn zur Seite nimmt. Das, was wir bei Tua sehen, was Ryan Fitzpatrick bei uns übernimmt, das hat Darnold nicht und das hat er nie gehabt. Selbst ein Joe Flacco. Also ich habe nicht gesehen, dass Joe Flacco diese Mentoring-Rolle angenommen hat.
Joe Flacco hat die auch abgelehnt. Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche. Er hat ja damals auch schon bei den Broncos gesagt, nein, er sieht sich nicht dazu verpflichtet, den jüngeren Quarterbacks, Nachfolgern zu helfen und die zu unterstützen.
Ja, ich sehe das Talent, was Sam Darnold hat. Das wird aber nicht gefördert. Und er als Persönlichkeit wird bei den Jets nicht gefördert. Stattdessen kommt diese IC-Ghost-Geschichte und er wird der gesamten Nation der Lächerlichkeit preisgegeben. Und dass da sich ein Headcoach vielleicht mal hinstellen sollte und seinem Jungen den Rücken stärkt oder dann auch mal deutlich macht, dass er auf ihn setzt, ihm im Spiel vielleicht als der Quarterback-Flüsterer, der Peyton Manning-Entwickler, keine Ahnung, der Adam Gase nun mal zu sein glaubt, dass er da vielleicht mal ansetzen könnte, um im persönlichen Bereich oder als Hilfestellung, das sehe ich nicht. Und das ist so schade für den Jungen, weil auch wenn er jetzt bei den Jets spielt, der Junge hat er durchaus auch mal gezeigt, dass er es kann. Was ihm halt fehlt, ist die Konstanz. Und die bringst du halt nur rein, indem du an den Schwächen arbeitest, nicht indem du den Jungen einfach machen lässt und so frei nach dem Motto, ja, lass ihn mal machen, der wird es schon wissen, was er da macht. Das geht halt nicht. Und da wird eine Karriere in der NFL, die durchaus eine hätte werden können, vor die Säue geschmissen durch einen Headcoach, der so sehr mit sich selber und mit seinem Ego beschäftigt zu sein scheint, dass er gar keine Zeit dafür hat, sich mit Sam Darnold auseinanderzusetzen. Also mal sehen, wie lange es mit Adam Gase noch geht, dass er die Saison überlebt, kann ich, würde ich quasi ausschließen, wenn nicht die Owner und der General Manager sagen, ja, lass Adam Gase mal machen, wir wollen die Null-Siege-Saison, dann haben wir sie wenigstens sicher. Es ist für mich ein Wunder, dass er jetzt noch Coach ist. Und es würde mich wundern, noch mehr wundern, wenn er die Saison übersteht. Ich würde abwarten auf die Spiele, die Sam Darnold bekommt, wenn Adam Gase nicht mehr Trainer ist. Da wird es sich entscheiden, ob er eine Zukunft bei den Jets hat oder ob die Jets konsequenterweise dann, wenn sie merken, na gut, mit Darnold klappt es nicht, dann im nächsten Jahr auf einen anderen gehen.
So, da war jetzt eine ganze Menge drin, Marvin. Ich will das mal versuchen, so ein bisschen zu strukturieren. Das heißt, Antwort für Antwort aufzudröseln. Erste Frage, Joe Flacco spielt statt Sam Darnold. Ist das ein Vorteil für uns Dolphins oder ist das tatsächlich in Anführungszeichen ein Nachteil?
Weder noch. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Also in der Offense, die Adam Gase ja callt, spielt das keine Rolle. Also Flacco war okay. Den kann man jetzt, sag ich mal, die Niederlage jetzt nicht wirklich ankreiden, aber er hat es halt auch nicht rausgerissen oder jetzt irgendwie, ne, dass wir jetzt irgendwie total konkurrenzfähig gewesen wären gegen die Cardinals, die ja bei weitem nicht gut gespielt haben und auch weit unter ihren Möglichkeiten waren. Von daher, für mich macht das echt, ganz ehrlich, es spielt keine Rolle. Ich verstehe auch nicht, warum man Joe Flacco spielen lässt, anstatt James Morgan, den wir ja übrigens auch noch gepickt haben, ne? Zum Thema, dass ich noch einen zweiten Pick vergessen habe, den Quarterback da von Florida International. Keine Ahnung. Also das Thema, ne, was Tobi angesprochen hat, Rookies entwickeln, ist ja genau der Punkt. Die kann man, die paar Einsätze, die jetzt bekommen haben, insgesamt, das ist einfach lächerlich. Und ob da jetzt Flacco steht oder Darnold, im Moment ist das so, auch wie Darnold spielt, ist es einfach egal. Es spielt wirklich keine Rolle, wer da spielt.
Sehen wir denn Darnold nächste Saison noch als Franchise-Quarterback der Jets?
Tun wir nicht.
Wegen seiner Leistung oder wegen
Adam Gase? Ja, einfach der Umstände, ne? Also ich glaube schon, dass Adam Gase die Saison die jetzige Saison durchmacht bis zum Ende der Saison. Dann ist er ja hoffentlich weg, aber er wird nicht während der Saison gefeuert, weil wenn, hätte man das schon längst machen müssen. Von daher glaube ich nicht, dass er jetzt während der Saison gefeuert wird. Das heißt, es wird kein Spiel für Sam Darnold geben ohne Adam Gase. Und je nachdem, wie die Saison ausgeht, ob die Giants als Stadtrivale uns Konkurrenz machen wollen und den First Overall, müssen wir natürlich abwarten. Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass es eine Zukunft von Darnold gibt. Wenn wir den First Overall kriegen, definitiv nicht, weil dann nehmen wir Trevor Lawrence. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Gehen wir an 2-3, kann ich es einfach nicht sagen. Dann ist halt die Frage, was du willst. Findest du jetzt einen Justin Fields besser als einen Sam Darnold? Denkst du, Darnold mit mehr Supporting Cast kann auch was werden? Das kann ich nicht beurteilen, wie Douglas ihn sieht. Keine Ahnung. Also ich glaube einfach und setze mein Geld darauf, dass Darnold nächstes Jahr nicht mehr Quarterback der New York Jets ist. Mal sehen, wie es am Ende ausgeht. Aber ich finde es auch schade. Also man hat ihn wirklich verbrannt. Ich bin da total bei Tobias. Er wurde einfach zerstört. Das ist eine Tragödie.
Wir haben vorhin noch drüber geredet, dass der Vertrag von Ryan Fitzpatrick ausläuft. Er war ja schon mal bei euch. Würdet ihr ihn zurücknehmen wollen jetzt dann am besten?
Als nächstes Stopgap-Quarterback? Nee. Also ich will einfach mal einen vernünftigen Quarterback, der die nächsten 10 Jahre unser Franchise-Quarterback werden kann. Und dann soll es von mir auch ein Rookie sein. Brauche ich nicht. Also so gut er jetzt hier am Wochenende gespielt hat und so sympathisch der Typ ist, er ist ja auch einfach ein Baller wie Darnold. Nee, muss nicht sein.
Okay, jetzt wäre es ja gemein, nach deinen Schwächen zu fragen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, Marvin, siehst du ja irgendwie alles als Schwäche an, beziehungsweise Adam Gase und das Playcalling als Hauptschwäche. Dann fragen wir jetzt mal umgekehrt. Wie nimmt man denn als AFC East-Rivale die Dolphins im Moment spielerisch wahr und wo sieht man die Stärken der Dolphins spielerisch?
Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch kein Miami-Spiel gesehen, muss ich gestehen, aber die Ergebnisse sind schon respektabel, muss ich sagen. Also der Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also wie gesagt, über die Stärken schwierig zu sagen. Ich glaube einfach, dass, ohne das jetzt wirklich Statistiken gesehen zu haben, eure Defense schon nicht schlecht ist. Die Cornerbacks sind auf jeden Fall eine Stärke, was natürlich mit unserer großen Schwäche der Wide Receiver natürlich super kompatibel ist, wenn man jetzt das auch von eurer Seite sieht. Fitzpatrick ist anscheinend ja im Moment eine Stärke, muss man ja so sagen. Der spielt ja echt ein gutes Spiel. Und ihr habt halt einfach mit Devante Parker einen guten Receiver, der eigentlich nur auf Pierre Desir gehen muss und dann macht er jetzt 150 Yards und 3 Touchdowns. Das reicht eigentlich schon. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, ihr seid einfach rundherum einfach ein gut ausgeglichenes Team, von Brian Flores gut gecoacht. Das macht es halt so gefährlich und deswegen geht ihr auch in die richtige Richtung, was den Rebuild angeht und die Entwicklung für die nächsten Jahre. Von daher, wie gesagt, wir haben alle gedacht, dass Miami ein Spiel wäre, wo man, also eins von den beiden, das man gewinnen könnte, vor der Saison wohl gemerkt. Glaubt keiner mehr. Von daher, ihr habt einen guten Job gemacht, wir nicht. So kann es halt gehen. Ne?
Ja, also ich sag ganz klar, Stärken hast du erkannt. Zum einen, dass unsere Cornerbacks mit Sicherheit eine große Stärke sind, vor allem jetzt, da sie wieder vollzählig sind. Devante Parker ist nicht der einzige Receiver, den wir haben, der wirklich eine Waffe ist. Also Preston Williams, der hatte jetzt auch noch mal sein Breakout-Game mit 106 Yards und Touchdown. Ich mag auch unsere Nummer 3 Receiver, Isaiah Ford, Jakeem Grant, wenn man ihn mal richtig einsetzt. Auch ein Mike Gesicki ist, egal wie man ihn sieht, ob als Tight End oder als Receiver, mit Sicherheit im Receiving-Game eine Waffe. Ich gehe auch davon aus, dass wir es viel durch die Luft versuchen werden und dass wir den Pass Rush, dass wir versuchen, Coverage Sacks zu machen. Tobi, was glaubst du, was unser Gameplan ist gegen die Jets?
Unser Gameplan wird, wie schon angedeutet wurde, durchaus sein, offensiv die nicht ganz so starke Secondary der Jets zu attackieren und durch eine Kombination und Variation der verschiedenen Targets, denn da hat, wie du ja sagst, Miami durchaus einige zu bieten. Da wird Ryan Fitzpatrick wieder versuchen, wie er es in den letzten Spielen auch getan hat, die Bälle gut zu verteilen und Matchups zu kreieren, die den Dolphins entgegenkommen. Und ich denke, das wird ihnen offensiv auch gelingen. Ich gehe dahingehend nicht davon aus, dass die Dolphins wenig Punkte machen werden. Also da wird schon einiges zusammenkommen. Defensiv wird man natürlich versuchen, die O-Line der Jets zu testen und auch wieder, wie man das gerade auch gegen die 49ers versucht hat, auch wieder das Ganze auf verschiedene Schultern zu verteilen. Wir haben halt nicht den einen super Pass-Rusher, der da weiß Gott wie viel Druck entwickeln kann, aber wir haben mehrere ziemlich gute, die das können und die das Ganze variieren können. Denn wenn man, das hatten wir ja schon eben angedeutet, wenn man Van Ginkel hat, wenn man Sila hat, wenn man Baker hat, wenn du Van Noy hast, wenn du Ogba hast, ich gehe nicht davon aus, dass Shaq Lawson spielt, by the way, also dann hast du ja 4, 5 Leute, die durchaus in der Lage sind, Joe Flacco unter Druck setzen zu können. Und ich gehe davon aus, dass man genau das auch versuchen wird, da den Druck zu erhöhen, um es eben der Secondary leichter zu machen, dass Bälle kommen, die Xavier Howard und unsere Safeties in der Lage sind, dann abfangen zu können. Ich gehe auch davon aus, dass wenn da die Einstellung stimmt, das ist so das Einzige, wo ich ein bisschen Respekt vor habe, wo ich aber eigentlich Brian Flores als gut genug gerüstet sehe, das seiner Mannschaft auszutreiben. Also wenn wir die Jets nicht unterschätzen, werden wir dieses Spiel, denke ich, nicht verlieren. Die Frage ist aus meiner Sicht nur, wie geht die junge Mannschaft damit um, in ein Spiel als Favorit zu gehen? Denn das ist das erste Spiel in dieser Saison, in der die Dolphins wirklich Favorit sind. Klarer Favorit.
Ich muss auch ganz klar sagen, ich sehe einen Weg, wie die Jets tatsächlich gewinnen können. Und das ist das, was wir gerade nämlich machen, dass wir eigentlich nur noch über die Höhe des Sieges reden. Und das ist gefährlich. Ich glaube, wenn du wir haben es vorhin mal in einem Zwischengespräch gehabt, als wir mal über meine absolute Fehleinschätzung Luke Fork geredet haben, der bei euch Quarterback war, wo ich sage von wegen, ja, ich habe gesagt von wegen, es hängt viel mehr auch von den Umständen und allem drum und dran ab. Und eins darf man nicht vergessen, auch Luke Fork wird zu dem Zeitpunkt zu den besten 70, 80 Quarterbacks der Welt gehört haben. Und es hängt halt immer irgendwie vom Ganzen drumherum an, ab, ob man eine dementsprechende Karriere schaffen kann. Er hat leider fast die ganze Zeit immer mit Adam Gase zu tun gehabt und ist als Notfalllösung reingekommen und so weiter. Da gibt's Quarterbacks, die haben es geschafft, dafür war er nicht der Richtige. Aber dementsprechend glaube ich auch, und das jetzt wieder zurück auf das aktuelle Team zu kommen, dass das Team hat zumindest ein gewisses Talentlevel, sonst würden die Leute nicht in der NFL spielen oder wären nicht dafür in Frage gekommen. Und es ist gefährlich, ein Team nicht zu respektieren und Spieler, die so ein Talentlevel haben, nicht zu respektieren und nicht darauf aufzupassen und denen ein gewisses Niveau zumindest zuzusprechen. Und genau an der Stelle kann das nämlich in die Hose gehen. Glaube ich zumindest. Auch wir wurden letzte Saison, wir wurden in Grund und Boden gelacht am Anfang. Es kam ja dieses böse Tanking-Wort, wo wir uns so gegen gewehrt haben. Und haben am Ende dann, haben die Spieler sich auf die Hinterbeine gestellt und haben eben gezeigt, dass sie doch was können. Oder ich erinnere mich an die Jets. Boah, wie lange ist es her? Drei Jahre, ja. Kommt das hin? Als es hieß von wegen schlechtester Kader der Liga und ihr werdet Letzte werden. Und wie viel habt ihr geholt?
Ja, ich glaube, fünf waren es in der Saison, aber.
Die haben euch keine. Ja, aber es hatte am Anfang auch deutlich besser gespielt und ich glaube, dass man jederzeit noch einen Turnaround schaffen kann. Das heißt, dass das Talentlevel vielleicht da ist, aber also das Potenzial könnte da sein, aber ihr habt nicht die richtige Möglichkeit, es zu entwickeln. Und auf jeden Fall muss man das respektieren, weil dann kann jedes Team jeden schlagen. Ich weiß nicht, ob ich da zu sehr jetzt ins Nebelhorn puste, Marvin.
Ein bisschen, ja. Ja, ganz schön viel Konjunktiv dabei. Also wenn dann hätte, könnte, wäre. Ja, natürlich, du hast natürlich recht. Natürlich haben die Spieler alle Talent. Das ist es ja. Also die Mannschaft ist ja nicht talentfrei. Das Problem ist halt, dass Adam Gase, mit dem ja reichlich auch selber Erfahrung gemacht hat, einfach das Talent nicht rauskitzeln kann oder auch nicht will oder keine Ahnung was. Es liegt ja auch nicht an den Spielern, zu einem gewissen Grad natürlich schon. Aber es liegt halt einfach am Head Coach und an dem Play Calling, dass da einfach nicht mehr mal rumkommt. Ne? Zumindest das ist meine Meinung. Weil wenn man immer nur Inside Run, Wide Receiver Screen spielt, da kann man halt auch nicht Erfolg haben. Ne? Also da ist ja wenig Kreativität. Was ich vorhin schon gesagt habe, es kommen kaum lange Bälle. Also dass der Pass mal 20 Yards in die Luft geht, das wäre ja schon ein Traum. Er wirft ja anscheinend auch kaum in die Endzone, immer diese kurzen Slant-Pässe, dann gehen die sonst wo hin. Das ist halt, damit kannst du halt nichts gewinnen. Das ist einfach so, ne? Das ist kein Risiko, das ist kein, ich spiele, um das Spiel zu gewinnen, sondern, keine Ahnung, ich spiele, um zu spielen, einfach um dabei zu sein. Damit gewinnst du halt nichts, ne? Und wie gesagt, richtig von euch zu sagen, ein bisschen auf die Bremse drehen, aber ganz ehrlich, es geht wirklich nur um die Höhe des Sieges, da braucht man sich nichts vormachen. Das ist das einzige Spiel, was ich gedacht habe, was man gewinnen kann, wäre gegen die Raiders, aber selbst sie haben ja schon Talent und haben schon jetzt ein gutes Spiel abgeliefert, von daher, ich sehe ehrlich gesagt keinen Sieg mehr in unserem Schedule, auch realistisch gesehen nicht, ohne da jetzt irgendwie das alles ins Negative zu ziehen. Wir haben einfach mit Abstand das schlechteste Team, wir haben mit Abstand das schlecht gecoachteste Team und da ist halt nichts zu holen. Also wie gesagt, das wird auch kein Fall was, egal wie es läuft. Also
dann, Marvin, dann nagel ich dich jetzt mal fest. Wie hoch wird der Sieg? Das heißt, tipp mal, wie ist das Ergebnis?
Oh, ich bin der schlechteste Tipper aller Zeiten, aber was tippe ich denn mal? 38-7.
Wow, das ist
38-7.
Eindeutig. Bevor Tobi ran darf, gehe ich tatsächlich, ich glaube, dass Adam Gase gegen seine Ex-Teams ja immer versucht, das Beste zu geben. Vielleicht kann er uns da ein kleines bisschen überraschen. Ich glaube auch nicht, dass er uns schlägt. Ich tippe tatsächlich auf 30-17 für uns Dolphins.
Tobi. Dass ich mal derjenige bin, der trotz Gast und trotz dir, Micho, am knappsten tippt. Das ist schon krass. Also ich habe irgendwie im Gefühl, dass Frank Gore ein relativ gutes Spiel gegen uns machen wird. Das habe ich ein bisschen im Gefühl. Deswegen tippe ich One-Score-Game 28-24, weil Frank Gore zwei Touchdowns läuft.
Na gut, ich meine, man darf auch nicht vergessen, Rivalry-Game, ne?
Ja, das darf man nicht vergessen. Also, wie gesagt, ich sehe auch nicht, wie das auf dem Papier oder wie das theoretisch gehen könnte, dass die Jets uns schlagen. Aber es ist immer noch NFL und es kann immer noch alles passieren. Und wenn Gewitter und Stromausfall und was weiß ich nicht nur, was alles dann da kommt, wir haben ja schon durchaus auch mal 7 Stunden Dolphins-Spiele durchgemacht. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich sehe es nicht.
So, dann kommen wir doch mal zu der letzten Kategorie, die wir beim letzten Mal bei den 49ers tatsächlich vergessen haben. Und diesmal darf Marvin als Letzter antworten und nicht als Erster. Und zwar geht es darum, welchen Spieler hätten wir gern von den anderen Team? Wen hätten wir gerne bei uns? Und ich habe 2 Spieler zur Auswahl, bin ich ganz ehrlich. Ich habe lang hin und her überlegt, welche Spieler ich lieber haben würde. Das eine wäre Mekhi Becton gewesen, aber ich entscheide mich tatsächlich für einen anderen Spieler, auch einen Rookie. Und das wäre tatsächlich Ashton Davis, weil er perfekt in eine unserer Schwachstellen passen würde. Der Safety. Tobi, welche Spieler hättest du
gerne? Naja, ich hätte jetzt spontan hätte ich natürlich auch Ashton Davis gesagt, den wollte ich vor dem Draft schon bei den Dolphins haben. Ich denke, dass er auch ein guter Fit wäre. Ich persönlich mag ja Mekhi Becton jetzt nicht so sehr. Von daher, ich sehe auch sonst großartig außer Davis keinen, wo ich sagen würde, ja, den kann ich mir vorstellen. Tatsächlich würde ich, wenn ich nicht Ashton Davis nehmen dürfte, Frank Gore sagen.
Oh,
natürlich. Einfach nur aus reiner nostalgischer Verehrung dieses Herren.
Bevor Marvin sich einen Spieler von uns aussucht,
aber nur eine Frage
an dich, Tobi. Ja, die ersten Gerüchte kamen schon auf oder die ersten Fragen von Fans, warum kümmern wir uns nicht um Le'Veon Bell? Was sagst du
dazu? Zu teuer, zu dievenhaft. Wir haben gerade mit Myles Gaskin einen, der sich so langsam in seine neue Rolle als Running Back Nummer 1 einfindet. Wir zahlen Breeder jetzt nicht so, aber wir zahlen Jordan Howard noch ein Massengeld. Wir brauchen ihn, blöd gesagt, nicht.
Sehe ich so ähnlich. Ich glaube, dass Running Backs halt total austauschbar sind und dass man sich da jetzt nicht so investen sollte. Das wäre so meine Meinung. So, Marvin, geh mal unseren Roster durch und sag, welchen Spieler hättest du am liebsten? Welcher Spieler würde euch im Moment am besten zu Gesicht
stehen? Also ich muss eine Sache vorweg sagen. Le'Veon Bell ist keine Diva. Das muss man echt mal betonen. Er hat jetzt bei Twitter wieder vielleicht was Kleines gesagt, aber er ist keine Diva. Also das muss man mal wirklich aus der Welt räumen. Der hat sich vorbildlich verhalten in allen Lebenslagen, wollte ich gerade sagen. Der hat letztes Jahr nichts gesagt. Das kommt immer so ein bisschen rüber, dass diese Narrative wollte ich mal aus der Welt schaffen. Der ist keine Diva. Definitiv nicht. Sonst stimme ich Tobi zu. Aber eine Diva ist auf keinen Fall. Welchen Spieler ich haben will, ja, also sagen wir so, wenn ich einen auswählen könnte, muss ich halt unsere Schwachstellen anwählen und das ist halt Receiver oder Cornerback. Und dann ist natürlich die Entscheidung gar nicht so leicht, ob ich jetzt einen Howard nehme, ob ich jetzt einen Byron Jones nehme oder einen Parker. Da wir auf Right Receiver gar nichts haben, würde ich mich für Devante Parker entscheiden.
Gute Wahl. Kann man nicht anders sagen. Gut, aber jeder Spieler von uns wäre eine gute Wahl gewesen. Das das liegt einfach am Logo. Dann kann es nur mal so. Ja, Marvin, möchtest du noch irgendetwas loswerden zum Spiel am Wochenende?
Viel Glück, freut euch über den Sieg und ja, auf ein schönes Spiel dann.
Tobi, möchtest du noch etwas sagen?
Ich hätte tatsächlich noch was. Das ist aber eher wieder Adam Gase Bashing. Ihr habt da durchaus auch Spieler von den Dolphins, aber wie man an Kalen Ballage sieht, Adam Gase nimmt sich halt immer die Falschen.
Ja, der konnte relativ wenig.
Ne, von daher, auf dass eure Saison nicht ganz so schlecht endet. Die Patriots dürft ihr schlagen. Gerne. Ja. Lieben das, gerne.
Das werden wir aber wohl nicht schaffen.
Ja.
Gut, dann möchte ich zum Abschluss noch sagen, liebe Gangrene Germany, lieber Marvin, Fanfreundschaft, Football ist Family hin und her, ist, aber wenn ich sagen würde, es tut mir leid, wie es am Wochenende ausgehen wird.
Das kann ich euch nicht verübeln. Euer gutes Recht.
In dem Sinne an alle, erstmal vielen Dank, Marvin, dass du da warst. Und find's ab.
Ciao.
Stay tuned.